Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fünf, vier, drei, zwei, eins, null.
Können wir immer so einziehen, das hat was sehr Meditatives.
Ja, gerne.
Das hat so gongartige, das hat gongartige Vibes auf mich. Mhm. Wie wenn so, wenn so ein, wie früher, wenn der kleine Junge in der MB-Werbung mit dem Großen auf den Gong gehauen hat.
MB präsentiert.
Bong. Gong. MB. Ja. Für was steht eigentlich MB? Weiß auch keiner, ne? Martin Bauer wahrscheinlich oder so.
Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Master Blaster. Das ist der Cocktail, den man sich immer dann irgendwann morgens um 5 im Apfelbaum bestellt hat in Aschaffenburg, weil man gedacht hat, viel saufen macht viele Girls richtig horny. Und dann irgendwann hat man gemerkt, nee, macht einfach nur dich noch dümmer und peinlicher. Das war leider oft das Problem. Warum war ich so lange Jungfrau? Meine große Biografie. Bestellt euch alle vor, Surkamp Verlag kommt am 20.11.
Cool. Ja, und damit auch herzlich willkommen hier im Autokino-Podcast mit Chris und mir, Maxe, und wir sind auch wieder da. Ach toll, oder?
Toll, es ist wahnsinnig toll, Max. Ich freue mich immer so auf Autokino-Aufnahmen. Du glaubst mir das immer nicht, aber ich habe mich heute auch schon wieder wahnsinnig gefreut. Ich war auch schon eine Stunde vorher wach, weil ich so aufgeregt war. Und dann habe ich dir geschrieben, hab gesagt, Max, heute ist es soweit. Das gemeint, ich muss mich erstmal sortieren. Du hast heute einen richtigen Krissi-Tag, nämlich, finde ich.
Nee, das stimmt nicht.
Doch, du schlurfst halt so in den Tag rein, finde ich.
Ja, ich schlurf aber momentan jeden Tag in den Tag rein. Das liegt aber auch daran, dass ich weder gutes Bett noch gute Kissen habe. Ich muss ganz dringend mein Bett austauschen, beziehungsweise meine Matratze, und brauche dringend neue Kissen.
Ja.
Ich schlafe ganz, ganz schlecht. Mhm. Ich habe letzte Woche im Disneyland geschlafen wie ein Stein.
Ja.
Weil da sind immer obwohl die Betten da auch schon ein bisschen durchgelegen sind, diese Federkernmatratzen, aber da ist trotzdem so ein bisschen, Hotelbetten sind immer ein bisschen fester.
Mhm.
Damit kann mein Rücken besser. Ich kann besser mit festen Dingen. Am besten schlafe ich einfach auf Steinen.
Oder auf einer Couch schlafen, ne? Das geht mir nämlich auch immer so. Wenn ich manchmal auf so einer Couch liege, ich mir auch, die ist so schön fest. Ich verstehe das total. Ich habe mir jetzt in der Corona-Zeit, habe ich mich einmal neu ausgestattet mit so Matratze und so. Also so einen neuen Topper auf mein Bett gelegt. Und ehrlich gesagt, so nach 4 Wochen denkst du dir, ja, ist alles wie vorher. Aber ganz wichtig für eine gute Schlafhygiene, ich habe jetzt einen neuen Tipp, ist abends was machen, was Vorfreude weckt. Zum Beispiel habe ich gestern Abend verschiedene Restaurants mir rausgesucht, wo ich fliege am Sonntag nach Kopenhagen. Gestern, heute ist ja Montag, also ich bin gestern nach Kopenhagen geflogen. Vielleicht bin ich schon abgestürzt, ich habe ja wahnsinnige Flugangst. Und Da freue ich mich jetzt so doll drauf und habe ich mir gestern so Restaurants rausgesucht, und so Vorfreude lässt sich extrem gut einschlafen und auch, finde ich, lange schlafen. Das ist so ein bisschen mein Tipp, den ich in letzter Zeit habe.
Echt?
Ja, Vorfreude.
Also wenn ich Vorfreude habe, bin ich ganz doll aufgeregt und dann will ich ganz schnell dahin, wo das hingeht.
Aber du kannst dich doch dann hinlegen zum Beispiel, kannst die Augen zumachen, kannst dir denken so, oh toll, Funko Pop Museum, nächste Woche. Und dann schläfst du ein mit dem Gedanken und dann überlegst du, wie du dir die ganzen Figuren anschaust und so, wie du da durchläufst. Toll, oder?
Ja. Das berühmte Funko Pop Museum.
Ja. Oder zum Beispiel, du sagst, morgen isst du ein großes Eis, ne? Und dann freust du dich schon auf das Eis und dann schläfst du ein und denkst dir so, oh, wie ich dann morgen das Eis bestelle und was für Bällchen nehme ich vielleicht, ne? Und dann kannst du da so einschlafen und ganz in Ruhe drüber nachdenken, wie das so morgen wird. Und dann, finde ich, schläft man extrem gut ein. Was man gar nicht machen sollte, großer Tipp, außer man ist wirklich sehr wohlhabend, ist abends um 23 Uhr nochmal sagen, kurz nochmal eine Überweisung machen, weil dann sieht man seinen Kontostand und nach einer Überweisung ist der immer kleiner als davor. Das habe ich jetzt vor kurzem rausgefunden. Und das ist oftmals so ein Moment, wo man abends im Bett liegt und denkt, werde ich vielleicht bald insolvent sein? Man weiß es nicht. Gerade zur Corona-Zeit nicht empfehlenswert. Aufs Konto gucken, ganz schlechte Idee. Nichts mit Geld machen, auch vielleicht keine teuren Sachen bestellen, weil das ist irgendwie so, da kann auch mal das so umschwingen in so, oh, habe ich jetzt genug Geld noch und so, da war das jetzt vielleicht zu teuer. Deswegen an sowas nicht denken, sondern eher so eine Vorfreude, die mit einem kleinen Invest zu realisieren ist. Also ein Eis, ein schönes zum Beispiel, oder ein schönes Restaurant oder so, wo man sich drauf freut, ne? So Kleinigkeiten. Oder halt, dass du dich denkst, morgen Chrissy wiedersehen und mit dem mal wieder podcasten, da kann man sich auch mal drauf freuen. So, das ist jetzt mein Tipp an dich.
Okay.
Aber ich habe noch einen Tipp an dich, ganz kurz. Denn wenn du mal wieder Sachen brauchst zum Aufnehmen, Max, ich höre ja manchmal kruschpelt's und kraschpelt's ein bisschen in der Leitung, ne? Mikrofon ist was nicht richtig, ne? Oder die Kabel, da die wackeln irgendwie so ein bisschen, da gibt's einen leichten Wackelkontakt, dann kann ich dir eine Seite empfehlen, nämlich thoman.de, ja? Das ist jetzt offiziell Werbung, was ihr gerade hört. Thoman.de, da könnt ihr all das bestellen. Da gibt's Mikrofone, ne? Zum Beispiel, ich nehme hier auf im Shure SM7B, ich habe hier ein Focusrite, Scarlett, ich will immer Johansson dazu sagen, stimmt aber gar nicht. Ich habe hier noch einen schönen Mikrofonständer und viel mehr brauchen wir auch gar nicht, zum Beispiel um einen Podcast zu machen, aber vielleicht wollt ihr ja was anderes machen, vielleicht wollt ihr Ukulele spielen, ne? Oder es gibt ja auch eine Bass-Ukulele, das wissen ja die wenigsten, sowas zum Beispiel, oder wollt euch mal am Klavier versuchen, ne? Am Keyboard, und sagt ihr, da will ich irgendwie mal langsam loslegen, so richtig, jetzt nach dieser ganzen, jetzt kommt ja der Herbst, da wird man ja eh ein bisschen melancholischer, ne? Da ist ein Instrument gar nicht so schlecht. Und ich sage euch auch, wenn ihr ein Instrument spielen könnt, das finden auch zukünftige PartnerInnen sehr, sehr attraktiv. Also vielleicht einfach da mal ein bisschen, wenn es bisher noch nicht so gut geklappt hat, mit den Fußballkarten und Panini-Heftchen zeigen. Vielleicht einfach mal versuchen, ob es damit vielleicht was wird. Kann ich euch sehr empfehlen, thoman.de. Ich bestelle da immer alles, Maxi ja auch. Und ja. Wir haben euch nochmal in die Shownotes geschrieben, mit welchem Equipment wir hier aufnehmen. Also wenn ihr sagt, das klingt super gut, mit was ihr hier aufnehmt, Leute, dann steht es jetzt in den Shownotes, könnt ihr draufklicken, könnt euch da mal was kaufen, das eine Kabel oder das Mikrofon. Wird euch geholfen. thoman.de, vielen, vielen Dank. Und das war jetzt auch schon die Werbung. Und habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Das waren meine Punkte, die ich abarbeiten wollte. Ich spiele hier gerade mit dem Kartenspiel meiner Freundin. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen in dem Posting von denen. Was ist denn das für ein Kartenspiel? Das ist mir nicht ganz klar geworden.
Also es ist das klassische Trinkspiel, würde ich mal behaupten. Ne? Es ist so, du kennst doch dieses Spiel, ich habe noch nie. Ne? Also man sagt zum Beispiel, yo, ich habe noch nie. Und dann sagt einer, ich habe noch nie mich auf die Kante der Badewanne gesetzt mit nassem Arsch und dann gefurzt, weil es dann extrem laut knallt wie ein Maschinengewehr. Und jeder, der das aber schon mal gemacht hat, muss dann trinken. Ne? Und dann ist das so wie das Zugeständnis, so, ne? Mhm. Also quasi so Nicken Reverse, du schlägst deinen Kopf in den Nacken und schüttest dir den Jägermeister oder was auch immer, ihr ekelhaft. Jägermeister oder was auch immer, ihr euch ekelhaften Menschen da draußen immer reinpfeift, das schüttet ihr euch rein. Dazu gibt es jetzt auch ein Spiel, also quasi Saufen mit Anleitung. Das ist ein witziges Trinkspiel eigentlich. Ich habe mir das jetzt mal bestellt. Ist geil. Ich bin mega stolz darauf, weil ich mir gedacht habe, so, die hat das einfach irgendwann erzählt, gemeint, yo, ich mache mit Anna ein Trinkspiel und das bringen wir raus als Merchandise. Und ich war so, ja, cool. Und irgendwie jetzt so 5 Wochen später gefühlt, kann man das bei Amazon bestellen für 8,99 €. Und ich bin so, Mann, ey, manchmal, das macht mich schon horny. Wenn die manchmal einfach sowas durchzieht. Das finde ich schon extrem geil. Hab's jetzt hier liegen, sind ganz schön viele Karten und dann steht dann zum Beispiel drauf, hast du schon einmal einen Liebesbrief geschrieben? Wenn ja, an wen? Sowas zum Beispiel, Wahrheit oder Schnaps, ne? Wenn man das dann nicht sagen will, dann muss man trinken. Du hast ja schon mal ein paar Liebesbriefe geschrieben, Maxi. Kann man sich alles anhören im Mädchen-Podcast von Radio Nukular. Und wenn man das Spiel bestellen will, das gibt's bei Amazon, heißt Schnapsidee, das verrückte Partyspiel. So ist der... So ist der Untertitel, ja. Das verrückte Partyspiel.
Der Untertitel ist auf jeden Fall fantastisch. Ja, aber gut eigentlich auch.
Ja, ich bring's dir mit, Max. Top. Können wir dann auch mal spielen, genau.
Ja, mit Mineralwasser.
Mineralwasser, ja, oder mit Cola.
Ingwer-Shots. Nur so ein paar Ingwer-Shots.
Ja. Immer einen halben Liter Cola. Ein
halber Liter Cola.
Ja. Ja, Maxi, ist, es ist wirklich, ich habe eine Woche Urlaub, ich bin total ausgelassen.
Ja, das ist toll, das ist doch schön.
Wahnsinnig ausgelassen. Und ich glaube, du bist kurz vom Burnout, ne? Ihr habt ja jetzt eine neue NTG-Kollektion wieder am Lauf und ich höre dich nur hechelnd eigentlich immer durch Aschaffenburg. Immer wenn was an mir hechelnd vorbeirast, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es bist. Du hast richtig viel auf dem Tisch. Und bei mir ist es einfach nur so, ja, du, wann willst denn du aufnehmen? Ich könnte einfach immer. Und
lass uns doch morgens ein bisschen aufnehmen, da bin ich besser drauf.
Ja, so ist es.
Ich bin so, ja, ja, Terminkalender. Nee, ach, alles gut. Ich habe ja letzte Woche Urlaub gehabt. Also ich war ja letzte Woche wieder in Disneyland Paris, was ein spannendes Unterfangen war während der Corona-Zeit, aber auch da hat sich vielleicht zu meinem Lieblings-Disneyland-Aufenthalten gehört, einfach aufgrund der so wie entspannt es gelaufen ist, wie leer der Park war, wie man sich da mit dieser Situation da arrangiert hat, das war mega, mega. Also ich lieb halt einfach auch Disneyland. Ich finde halt einfach, das ist, ich meine, ich habe Orlando dieses Jahr gesehen und natürlich ist das schon nochmal eine andere Hausnummer, also Disney World ist einfach doch, aber Disneyland, ich meine, Disneyland ist klein und kompakt, die Studios sind gerade relativ unspektakulär, ich meine, du kennst es ja alles, aber ich fühle mich da einfach wirklich wohl. Ich laufe da einfach sehr gern, sehr lang rum und gehe am Ende einfach ins Hotel und hol mir noch unterwegs eine Kleinigkeit zu futtern oder gehe da irgendwo hin. Hab auch besser gegessen als die letzten Male, muss ich sagen. Also ich habe jetzt so langsam kriege ich so ein paar Kniffe raus, wie man okay isst. Mhm. Und da ist ein Five Guys, ich war nicht da.
Ja.
Im Village ist jetzt ein Five Guys, da war ich kein einziges Mal. Aber weil Jess auch kein Fleisch isst und das ist halt auch immer unspektakulär, die da reinzuzerren.
Also das ist natürlich immer schwierig, ne? Ich bin, wie stehst du generell so, also wir haben ja nicht so viele, also ich habe ja schon ein paar Vegetarier im Umfeld, zum Beispiel meine Freundin ist Vegetarierin und das Ding ist aber, dass die sich, ich habe die einfach, ich will nicht sagen, ich habe mich da durchgesetzt, aber es ist halt so, dass die bei mir so tut, als wäre die keine Vegetarierin und dann fährt die wieder weg und dann ist sie wieder Vegetarierin und ich glaube, für die ist das auch irgendwie cool, weil so kann sie sich ab und zu mal was gönnen für mich war das, ich war zum Beispiel mal mit einer Vegetarierin zusammen und für mich war das immer schwierig und meine Familie war zum Teil auch vegan, es ist immer super schwer, dann so gemeinsam irgendwo essen zu gehen, also es ist wirklich schwer, es ist gar kein Scheiß und ich finde auch so, gerade wenn man halt auf dem Land wohnt, ne, wenn man natürlich irgendwo in Berlin wohnt, ist es saugeil, weil du kannst da super lecker vegan halt essen.
Alles, ja.
Ja, aber ey, fahr mal hier in, keine Ahnung, irgendwo im Hochspessart oder in Bad Ob oder so, find da mal was Veganes, ne? Da wird die Luft ganz schnell dünn, so, und da denke ich mir jedes Mal, Mann, habe ich großen Respekt vor, immer wenn man sich da so auf dem Lande so vegan ernährt, weil in Berlin kann jeder Veganer sein, aber Leute, hier bei uns im Spessart, wenn du es da durchziehst, dann bist du ein Veganer. Das ist richtig krass. Ja. Aber ich sehe gerade, ich habe nochmal geguckt, du hast gesagt, ja, Disney World ist eine ganz andere Hausnummer und Disney World hat gar keine Hausnummer. Also das Disney World, das heißt einfach nur Walt Disney World Resort. Das ist ja da am Bay Lake in Orlando und keine Hausnummer, Max. Das war also eine falsche Information.
Okay, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan.
Kein Problem.
Da kam ich wieder durcheinander. Aber es ist doch gut, dass wir dich da haben für die Recherche.
Kein Problem.
Ich finde auch, dass es, also, aber ich finde auch zum Beispiel da in Disneyland ist es auch schwer, vegetarisches Essen zu bekommen.
Ja.
Also es ist echt nicht so einfach. Mhm. So, ja, gut, wir haben inzwischen einen veganen oder vegetarischen Burger auf der Karte. Da, wenn du da zum Beispiel da beim in Discoveryland, direkt wo die Hyperspace Mountain ist, da wo dieser große Zeppelin rausragt, da kannst du ja so fastfoodmäßig essen. Mhm. Da gibt es inzwischen auch mal einen vegetarischen Burger oder sowas. Aber gerade so in den Restaurants, also wir hatten ja diesen, es gibt ja so einen Pass, diesen Magic Pass. Mhm. Und damit kannst du zweimal am Tag in diversen Restaurants warm essen.
Mhm.
Unter anderem bei Cheremi, das ist hier hinten bei der Maus, bei der Ratatouille.
Mhm.
Oder auch in dem Captain Jack bei der Flucht der Karibik und sowas. Da kannst du dann kannst du dir halt was aussuchen. Dann kannst du aus drei Vorspeisen wählen, aus drei Hauptspeisen und drei Desserts. Und dafür musst du nichts zahlen, das ist in diesem Pass enthalten.
Mhm.
Was natürlich eine gute Sache ist. Das war tatsächlich gar nicht so schlechtes Essen, aber da sind die vegetarischen Optionen. Also in dem Café Mickey waren wir drin, das war das, wo Stenger und Conny so von geschwärmt haben, das war das Schlechteste von allen. Da gab es nicht mal eine vegetarische Option auf der Karte.
Dann man muss sie, wirklich, dann, also, auf die kann man sich auch nicht verlassen, wenn es um Kulinarisches geht. Sorry, dass ich das hier öffentlich sage, aber das ist Schlinger und Conny.
Weiß nicht, ob ich das, das weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, aber Kaffee Mickey war nix.
Also gestern Abend auch wieder, ey. Ich habe mich ja gestern so aufgeregt über die Sushi-Situation in Aschaffenburg, aber erzähl es mal weiter. Ich kann es gleich nochmal fertig. Ich erzähl's gleich nochmal.
Die Sushi-Situation in Aschaffenburg.
Ja, du hast die Spannung, glaube ich, nicht abgehört, ne?
Ich habe die noch nicht abgehört, okay. Nee. Ich habe das gerade noch gestreamt. Dingsi. Also, ja, es ist auf jeden Fall, es gibt, und dann haben sie gesagt, haben wir sie angeguckt und sie konnte auch nicht, nur so sehr gebrochen Englisch, und dann sagt sie, Pizza? Und Jess guckt sie an und sagt, ja, dann halt Pizza. Pizza? Und dann hat sie halt einfach so eine leere Pizza.
War das wirklich Mickey,
Pizza,
die da bedient hat, oder was?
Was?
War das wirklich Mickey, die da bedient hat?
Ja, ja. Haha, Pizza? Pluto, Mickey, Pluto, Pizza. Oh, Pizza. Wird er verteufelt. Die arme Mickey Maus, die packt doch selber an. Ja. Und dann kannst du.
Der hat auch riesen Hände, ne? Da kannst du auch 10 Pizzen gleichzeitig
bedienen. Ja, ja, die bedient wahnsinnig gut. Aber stolpert öfter mal über die Schuhe von Pluto. Ne, von Goofy. Oh, Mickey. Mann, ey. Und dann hat sie dir einfach da so eine lieblose Pizza Margarita vorbeigebracht irgendwie. Ja. Und hat sie auch gesagt, das hat sich ja gelohnt hier zu essen. Keine Ahnung, das ist schon irgendwie nicht so toll. Und das ist mir auch dann, wir waren ja davor in diesem komischen Kaff bei Jollos Pizza. Also da waren wir wirklich in dem Hotel, ich kann ja nicht sagen, wo wir waren, ne? Mhm. Weil ich das nicht weiß. Also weil ich vergessen habe, wie dieser Ort heißt. Ist auch absolut nicht empfehlenswert, aber wahnsinnig hässlich. Mhm. Wahnsinnig hässlicher Ort. Und also wirklich, wir sind da reingefahren, die ganzen Läden zu, dann teilweise gucke ich rüber und ich sag so, guck mal, ich habe da auch ein Foto von gemacht, einfach so ein abgebranntes Gebäude, was ja schon länger abgebrannt ist und das sich aber auch einfach keiner mehr gekümmert hat. Aber mitten in der Innenstadt, so zwischen so ganz vielen, in so einer Häuserfront, die so durchgehen, war einfach ein Haus weggebrannt und war so, na, ist halt jetzt so, müssen wir alle mitdealen.
Wahnsinn.
Dann war da irgend so, dann sind wir durch so eine Hintergasse gelaufen, dann war da so eine kaputte Tür, dann hörst du noch, miau, miau, und dann siehst du unten, dass so Löcher an der Tür sind, und dann guckt Jessie, die ist ja krasser Katzenfan, und die rastet ja komplett auf Katzen aus, und dann ist sie so, oh nein, sie, und dann guckt sie durch dieses Loch, und dann sind da halt einfach ganz viele Katzen drin, die da halt einfach so streunern, und denen anscheinend immer mal jemand ein bisschen Essen und Wasser hinstellt. Also, ich weiß nicht, wo wir waren, das war einfach ein Horrorort, es war wirklich einfach nur ein Horrorort, es war wie so eine Pre-Geisterbahn, für das, was da, für Disneyland. Also, es war wirklich einfach nur schlimm. Und dann auch, dann sind wir, das Hotel hatte ein Restaurant. Mhm. Und, das hatte echt gute Wertungen da. Und dann habe ich gesagt, naja, lass uns mal auf die Karte gucken. Und die Karte wirklich auch nur, also auch wirklich so, ja, Knochenmark aus Wirbelknochen gelöffelt. Mm. Und irgendwelche Schnecken und nur so, also Fleisch, aber nur so wahnsinnig widerliches Fleisch. Mhm. Also, dazwischen auch mal so ein Steak und ein Burger, aber ansonsten so Knochenmarklöffeln,
ja,
Alter.
Ja, das ist natürlich, ihr wolltet nicht am Stück fahren. War das im Elsass?
Ne, das war so 1,5 Stunden vor Paris.
Na, das könnte im Elsass gewesen sein, weil die Leute, die essen dort recht doll. Also dort werden auch die Wurst ist dort auch ein zelebriertes Mittel im so Pasteten und Würste. Also die essen sehr, sehr fleischlastig und so doll, auch so fettig. Also richtig dolles Essen ist das. Bei uns im Frankenland, also als der Casper neulich da war, hat er auch gemeint, Leute, ihr esst hier so dolles Zeug die ganze Zeit. Und dann musst du dir vorstellen, wie das für mich ist, wenn ich da schon mir denke in Frankreich, war ja neulich auch in Straßburg, da habe ich auch so geguckt, was da teilweise gibt, so, hab so irgendwie rumgeguckt auf Yelp und dann gucke ich mir da so die Gerichte an, denke mir so, boah Leute, das ist einfach echt viel Wurst. Also
irgendwie so, oh echt Mann. Wurstplatten, ne?
Ja, ja.
Richtig
ja,
viel, so, Franzosen, wahnsinnig viel Wurstplatten.
Die essen so viel Wurst, Alter. Das ist irgendwie so.
Da sagt man immer hier Fromage, Fromage, aber eigentlich Woschti-Woschti ist doch eigentlich.
Also. Genau. Also, auf jeden Fall so ist es, ja. Nix mit Fromage, das sind die Schweizer, ey. Die fressen nur Wotsch die Franzosen, ey.
Das ist echt krass, ey. Aber das war auch so. Und dann von diesem Chorovel, oder wie das hieß, dieses Restaurant von dem Hotel. Alter, die Bilder, die waren so ekelhaft, die da die Leute so. Und dann so, das war wirklich fantastisch. Und drunter die Wertung und so. Und so, hä, das sieht doch einfach nur schrecklich aus. Also das sieht doch einfach nur aus wie so, alles nur so Sülze und so.
Genau.
Aspik. Ja, so, ja. So Pasteten, wie du eben schon gesagt hast.
Also ich war ja in Lyon auch irgendwie letztes Jahr, Anfang des Jahres, glaube ich, war das ja. Genau, Anfang des Jahres war ich in Lyon und habe dort, ich habe immer gehört, die Lyoneser Küche, so, ne, die ist es, die muss man auf jeden Fall mal gegessen haben. Und das ist genau das, das ist dieses dolle Gefresse von Pasteten. Und da waren wir ja in einem Laden drin und da haben die wirklich, ey, da gehört schon viel dazu, aber ich war so nach dem zweiten, dritten Gang, war ich so, boah, ich will nicht mehr. So, weil es halt einfach so doll war. Und das hat, bei mir heißt es wirklich was. So. Da war ich einfach so, ich will kein Fleisch mehr essen jetzt, so. Wie kann denn auf jeder voll, also alles war voll mit Fleisch, so, und, da lobe ich mir meinen Handkäse mit Musik.
Ja, der Handkäse mit Musik, das ist, da bin ich bei dir.
Vor allem der Bischof mit der Grüßsoße. Oh.
Mit Grüßsoße auf dem gerösteten. Direkt hinter.
Ja, okay, ich erzähl mal ganz kurz von meiner Sushi-Situation, um Essen noch abzuhaken, vielleicht für den Podcast. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Light-Version von Kau und Schluck hier, seitdem der Podcast nicht mehr so regelmäßig kommt. Nee, ich war gestern Abend, hatte ich Bock auf Sushi, ne? Und ich gehe in Aschaffenburg eigentlich nie Sushi essen, weil es hier halt nicht so die geilsten Läden gibt, und lauf dann irgendwie bei mir im Treppenhaus wieder die Hölle los, ey. Lauf dann irgendwie runter zum Samurai Sushi, und das ist so der schön eingerichtete Laden, da steht auch so ein Sushi Meister da an so einer Theke und bereitet da irgendwie Sushi zu. Also es hat irgendwie was Romantisches, geht da so rein.
Welcher ist denn das?
Der Samurai Sushi, das ist der unten am Freihofsplatz, aber nicht die Sushi Bar. Die sind ja beide am Freihof eigentlich direkt gegenüber voneinander. Der eine ist gegenüber von einem Dönerladen, das ist der Samurai, und der andere ist so schräg gegenüber vom Wurstbändel. Das ist der, die Sushi Bar. Ist aber auch egal. Ich gehe jetzt in den Samurai, gehe so rein, sitzen zwei Tische drin. Es ist 20 nach 8, um 9 Uhr schließen die. Bin extra rechtzeitig losgelaufen, hab mir gedacht, ich suche mir ein bisschen Sushi aus, nehm's mit nach Hause, schön auf die Couch, bam, bam, bam. Auf jeden Fall gehe ich da rein und sag so, guten Tag, ich würde gerne ein bisschen Sushi bestellen und dann mitnehmen. Ist okay. Ist eine rhetorische Frage in meinen Augen. Denn wenn ich um 20 nach 8 ein Restaurant betrete, was um 9 Uhr schon schließt, was ich relativ früh finde für ein Restaurant, ne, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn nur zwei Tische drin sind, dass ich dann auch was bekomme. Und sie sagt, Moment mal kurz, guckt ihren Mann an, der hinter der Theke steht und Sushi zubereitet, und der sagt so, nein, schaffe ich nicht mehr. Und ich gucke mich um, sitzen zwei Tische drin, jeweils zwei Personen an den Tischen. Was schaffen sie nicht mehr? Das in der Zeit zu machen, oder das ist jetzt, oder weil die Arbeit gerade, also ich habe es halt nicht verstanden. Und dann war die so, nee, wir schaffen es nicht. Und ich war so, gut, tschüss. Und dann bin ich gegangen. Und es ist schon das dritte Mal, dass sie mich weggeschickt haben, weil die gesagt haben, nee, wir haben keine Lust. Und das finde ich unfassbar. Also finde ich es cool, weil ich mir denke so, ja, fair, ne? Also beim ersten Mal war ich so, ja, finde ich irgendwie auch cool. Und nach dem dritten Mal denke ich so, gehe ich nie wieder hin, sollen sich ficken. Geh rüber in den in die Sushi Bar, steht da so eine 17-jährige drin, die auch nicht weiß, wie man eine Maske trägt. Sag ich so, hallo, ich würde gerne Sushi mitnehmen, ist es okay? Da war es dann mittlerweile so, naja, 8:30 vielleicht. Die machen auch um 9 Uhr zu. Stehe ich so drin, sehe, die hat schon alles weggeräumt. Da habe ich mir gedacht, ich frage trotzdem mal. Na, wie sieht's denn aus, wird kein Sushi mit dem? Guckt die sich so um, guckt mich an, so nach dem Motto, sag mal, siehst du doch, dass hier nichts mehr steht. Und ich so, na? Und sie so, naja, kommt drauf an, welches Sushi. Ich so, ach so, ich könnte dann nicht mehr aus allem wählen. Sie so, ja, nur noch das, was ich halt schon irgendwie hätte. Und ich war dann so, Leute, macht's gut, tschüss. Bin ich einfach genervt abgezogen, nach Hause gestampft, hab mir irgendwas bei so einem Lieferando-Sushi bestellt. Ey, da war ich wirklich so, Mann, ey, wie unmotiviert können denn alle sein? Mhm. Also war es nicht so, dass wir vor 4 Monaten alle geheult haben und gesagt haben, Corona, alle Gastronomie geht pleite, und dann werde ich zweimal nach Hause geschickt, weil kein Bock.
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Unfassbar. Aber wo hast du bestellt?
Beim Sushi-Noodles, der ist ganz gut.
Ich finde auch, dass der kein schlechtes Sushi hat. Nee. Sag ich dir ganz ehrlich. Und das ist oft manchmal sogar richtig schnell. Die sind lecker. Die haben ein paar ganz gute Sachen. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Sushi-Lieferdienst in Aschaffenburg. Und der Dings war auch geil hier. Hast du da eigentlich noch bestellt dann?
Ja, klar, wir haben da noch bestellt bei Felix. Es gibt in Aschaffenburg gibt's wirklich eine Schade, dass euch noch nicht mit, ich sag mal, ganz großes Fragezeichen bei dem Autokino-Event für nächstes Jahr. Ich finde, wir müssen da auch nicht einen auf ganz viele Künstler machen, gerade so von wegen, nee, meine Tour nächstes Jahr im Februar,
meine Tour findet statt.
Also
ich kann da leider nicht, auch nicht lügen.
Nee, also von unserer Seite aus, ich sag mal, das Fragezeichen ist riesig, ne? Und wir deswegen geht da auch keine Tickets online oder so. Macht euch da, ja, es ist schade, weil es wäre das 5-jährige Jubiläum. Noch dazu wäre es an Max' Geburtstag gewesen. Es war einfach zu perfekt, Max. Ich glaube, es war einfach, es soll nicht sein. Aber wir gucken mal, was passiert und was wir stattdessen vielleicht machen. Vielleicht machen wir auch einfach nichts, weil, also vor 50 Leuten müssen wir es nicht machen. Aber da müssen wir uns eh erstmal noch dazu besprechen. Ich wollte mal sagen, großes Fragezeichen. Aber ihr kennt ja selbst, ihr wisst ja selbst, wie die Situation ist. Naja, auf jeden Fall, schade, dass es nicht stattfindet, weil wir haben richtig gute Pizza mittlerweile in Aschaffenburg. Die liefert diese Philly's Pizza, heftig geil. Und wir haben auch, wie gesagt, ja, es passiert wieder ein bisschen was. Und übrigens sausüß, es waren so zwei Hörer, die hören so irgendwie alle Podcasts von uns. Die haben mir so geschrieben, wo kann man hingehen. Und dann haben wir die irgendwie noch eingeladen, weil wir gerade Prosecco-Laune aufgenommen haben vorgestern Abend. Dann sind die nochmal vorbeikommen, haben wir noch ein Bier mit denen getrunken. Das war extra lieb, das wollte ich nochmal gesagt haben. Das war's eigentlich so ziemlich an Essenskram. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, wo du sagst, das willst du noch loswerden.
Nee.
Ah, doch, eine Sache will ich dir noch erzählen. Also folgendes, ne? Ich sag jetzt ein Bekannter, ich darf nicht sagen, wer es ist, ne? Ein Bekannter von mir, der hat ein relativ, ich sag mal so, der hat einen relativ guten Job, ne? Der steht im Saft und der kommt aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, ne? Und so hat es sich eines Tages zugetragen, dass dieser Bekannte zu seiner Großmutter musste. Seine Großmutter, eine sehr, 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 sehr wohlhabende Frau, lebt irgendwo in, weiß ich nicht, Baden-Baden, sage ich jetzt einfach mal, ne? Da, wo die Leute wohnen, die Geld haben. Und und es ist wohl klar, naja, der Großmutter, der geht es nicht so gut, ne? Und er soll doch noch mal bitte quasi hingehen, eine Audienz bei der Großmutter, und soll die doch noch mal besuchen. Jetzt hat er aber, und das kennen wir alle, nicht das allerbeste Verhältnis zu dieser Großmutter, ne? Also sie kennen sich nicht wirklich so, die hat auch nicht für das, was der da macht, hat die auch keinen, die weiß eigentlich nicht so richtig, was er da treibt, und hört sich das immer so halbherzig an und denkt sich, naja, der Junge, ne, der ist ja nur Anwalt, sag ich mal. Ja, der ist ja nur Anwalt. So, der, also unseriöser geht's ja gar nicht, ne? Also weil die halt so rich ist und weil die halt, also für die ist eigentlich, wenn du nicht mindestens 5 Unternehmen hast, bist du eigentlich ein Lappen. Und dann fährt er da also hin, ne, nach Baden-Baden, das ist eine längere Anreise, kommt von weiter weg und fährt halt auf diesen Hof und die, also auf dieses Anwesen, und die hat halt Bedienstete, ne? Und diese Bediensteten, wow, öffnen ihm dann quasi die Türe, ein Bediensteter fährt dann sein Auto weg, dann fährt quasi, dann kommt ein anderer Bediensteter und sagt so, ja, ich führe sie zu ihrer Großmutter, schön, dass sie da sind, und dann wird er eben an dieses Krankenbett der Großmutter geführt, ne? Die Geschichte habe ich so gehört, ne? Also, und dann sitzt er da so da und redet so mit der, ne? Ist natürlich ein bisschen holpriges Gespräch, ne? Ist jetzt nicht wahnsinnig emotional mit Drücken und so, sondern einfach nur so, Großmutter, wie ergeht es dir denn, ne? Und sie sagt dann so, mein Lieber, schön, dass du da bist. Na, mir geht's ganz furchtbar, aber das ist alles nicht so schlimm. Ich mache mir eigentlich nur Sorgen um mein Bienchen, ne? Und das Bienchen, Max, ist der Pudel der Großmutter, ne? Die, der geht's nämlich auch nicht so gut. Die ist auch ein bisschen erschöpft und so, ne? Auch schon ein bisschen älter und liegt da so in ihrem Körbchen. Und dann sagt er so, oh nein, was ist mit dem Bienchen denn so, ne? Und dann sagt er, ja, die ist so erschöpft und die müsste mal richtig schlafen, ne? Und meinst du kannst, also, dass die halt mal eine Spritze bekommt, ne? Und er meint so, das Bienchen jetzt, ja, ja, und kannst du dich da bitte drum kümmern heute? Und dann sagt er, ja, das wäre wahrscheinlich auch besser fürs Bienchen, ne? Wenn die da mal richtig mal so schlafen kann, und bleibt halt in dieser Schlafen Metaphorik so ein bisschen und sagt so, ja, wäre schon, die muss ja auch mal richtig, damit die mal, ne, damit die sich endlich mal entspannen kann, so, damit das endlich mal, ja. Und dann sagt sie so, ja, fahr bitte mit dem Bienchen zum Arzt, ne, zum Tierarzt. Und er sagt so, okay, ja gut. Nein, dann hat ein Bediensteter, ne, das Bienchen dann quasi getragen in das Auto des Bekannten eben. Und dieser Bekannte fuhr davon, ja, fuhr dann weg von seiner Oma und dachte sich, Mann, was ist da eigentlich los? Mittlerweile hat es richtig dolles Regnen angefangen auch, ne? Es war so ein regnerischer Tag, es hat die ganze Situation und dieses ganze Anwesen natürlich auch nochmal bedrohlicher gemacht und generell auch so, ich sag mal, der, diese ganze Angst oder diesen Respekt, den er vor dieser Frau hatte, ne, die den ja eh nie so respektiert hat und so, ne, der wurde immer größer und jetzt soll er sowas Dolles für sie machen, ne, irgendwie wie halt irgendwie dieses Bienchen da einzuschläfern, ne, also fährt dann irgendwie hin zum Arzt und sagt so, ja, das Bienchen, es muss eingeschläfert werden und der Arzt sagt so, ja, okay, machen wir, ne? Und dann kriegt das, ist die erste Spritze so eine Beruhigungsspritze und dann steht er so dabei und dann denkt er sich so, oh Mann, ey, ist irgendwie scheiße, das Bienchen, jetzt kriegt sie diese Spritzen und die guckt ganz traurig so, ne, und dann sieht die gar keinen, den die kennt, ne, sondern halt nur so ein Arzt und halt irgendwie diesen Enkel und dann streichelt er halt so das Bienchen, sagt so, wird alles gut und so, gleich kannst du schlafen und dann irgendwann ist das Bienchen halt eingeschlafen, ne. Und dann hat der Arzt noch gefragt, ja, was wollen wir mit dem Bienchen machen? Und dann hieß es so, ja, können sie hier verbrennen, ne? Und dann so, wollen sie es mitnehmen? Nee, verbrennen sie das hier, ne? Alles gut. Fährt halt dann zurück, ne? Fährt dann zurück wieder auf den Hof, ne? Dieses Anwesen wird, es schaut immer bedrohlicher aus, ne? Es regnet in Strömen mittlerweile, ne? Und fährt dann wieder auf diesen Hof. Der Bedienstete macht wieder die Tür auf, ne? Er steigt aus, Auto wird weggefahren. Er wird wieder zu seiner Großmutter gebracht. Und dann geht er so ans Bett und sagt so, ja, also ich war jetzt dann beim Arzt, ne, und das Bienchen, das schläft jetzt ganz toll, das kann sich jetzt mal richtig ausruhen, ne? Und dann sagt die Großmutter so, na, wo ist es denn? Und dann sagt er so, ja, das ist beim Arzt. Wie, das ist beim Arzt? Und dann sagt er, ja, die haben halt angeboten, das Bienchen gleich zu verbrennen, nachdem es eingeschläfert wurde. Und dann guckt sie ihn an und sagt so, du hast mein Bienchen umgebracht? Und dann sagt er so, ja, du wolltest doch, dass es schläft. Und dann war sie so, ja, ich wollte, dass das eine Beruhigungsspritze bekommt. Hast du gerade meinen Hund umgebracht? Diese Oma, die in diesem Totenbett liegt, schaut auf einmal wieder den völlig wach an und sagt so, du hast gerade meinen Hund umgebracht. Und dann sagt er, naja, ich dachte, du meinst, ich soll machen, dass das Bienchen schläft. Im Sinne von, das soll eingeschläfert werden. Sie so, nein, es sollte eine Beruhigungsspritze bekommen. Wo ist dieser Hund jetzt? Und er so, na, der Hund ist tot. Der liegt dort und wird verbrannt. Sie so, du holst jetzt diesen Hund. Und dann musste der wirklich wieder losfahren, hat diesen toten Hund geholt und dann hat die oben am Fenster gestanden, die sich ans Fenster schieben lassen und hat verlangt, dass der Typ, es hat geregnet, ne, in Strömen. Bediensteter hat ihm den Schirm gehalten und er musste unten ein Loch graben an dem Lieblingsplatz des Bienchens im Garten, während sie oben am Fenster ihn beobachtet hat. Mhm. Grub er unten ein Loch, hat das Bienchen dort beerdigt. Er trug dabei auch Anzug, also war total piefern angezogen, alles klitscheklatsche nass, hat dieses Bienchen nicht beerdigt, ist nach oben, hat sich von seiner Großmutter verabschiedet und ist nach Hause gefahren. Und das, finde ich, klingt nach dem schrecklichsten, dem schrecklichsten Tag der Welt.
Das ist doch nicht dein Ernst. Also die Geschichte ist ja dass er bei Regen vor einem Anwesen ein Loch graben musste, während ein Bediensteter seinen Schirm gehalten hat, weil er aus Versehen hat den Hund einschläfern lassen, weil man sich nicht einig war, wie die Aussage gemeint war. Der muss schlafen. Das ist doch ein scheiß Witz, Alter. Ich kann gerade nicht mal lachen, weil ich einfach fassungslos bin.
Ja, das ist so, das ist eine absurde Sache, ne? Ja gut, ich würde sagen, wir machen mal hin, wir setzen hier mal ganz kurz ab. Da kann der Max mal ganz kurz ein Schluck Wasser trinken und ich auch. Und dann hören wir uns gleich wieder. Dann reden wir über The Boys. Wir reden heute auch noch über den Film I'm Thinking of Ending Things. Wie habe ich das gemacht? Gut.
Gut.
Und wir reden auch noch ein bisschen über The King of Staten Island. Bis gleich und tschüssi. Hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Autokino. Max bestens gelaunt und ich auch. Und wir sprechen heute mal über The Boys. Staffel 2 hat angefangen bei Amazon Prime. Und wir haben ja schon über die erste Staffel geschnackt, da könnt ihr euch gerne noch mal den Podcast so anhören. Nochmal kurz, ganz kurz über die erste Staffel, die war halt genial, ne? Also das kann man gar nicht so anders sagen, hat uns kalt erwischt, ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es Comics gibt oder so, dass es da irgendwas gibt. Du hast mir neulich erzählt, da gibt's auch Comics. Da dachte ich, ah, okay, krass, Superhelden, die Superheldengeschichte mal ein bisschen andersrum erzählt. Also der Superheld ist der Bösewicht in dem Sinne so ein bisschen. Und ja, geiler Cast, geile Schauspieler, erste Staffel, mega geil. Willst du dazu noch was sagen?
Zur ersten Staffel?
Ja, also kannst du das recappen so ein bisschen?
Naja, also ich meine, wir haben im Endeffekt diese Ward Corporation, die im Endeffekt eine Superheldenorganisation ist, aber auch gleichzeitig Franchise verwaltet, also auch sozusagen das, was Disney mit Marvel macht, halt hat, aber auch tatsächlich die, also nicht, wenn man sich so vorstellt, es gibt Ward und Ward ist wie Marvel, aber deren deren Superhelden existieren halt auch in der echten Welt und machen halt auch echte Sachen dort. Das ist so die Quintessenz von dem, was Ward tut, und man merkt halt relativ schnell, dass diese Seven, diese Superhelden, die dort irgendwie das Team sind, dass die sehr, 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 sehr korrupt sind. Also da gibt's halt Deep, der halt irgendwie so ein kleiner Aquaman-mäßiger Typ ist, der so Kiemen hat, der am Anfang irgendwie die frisch dazugekommene Starlight irgendwie erstmal sexuell nötigt, ihm irgendwie einen Blowjob zu geben, weil er sagt, ja, wenn du mir einen Blowjob gibst, dann steigst du auf. Es gibt Homelander, der erstmal wie so der im Endeffekt das Pendant zu Superman ist. Es gibt Maeve, die so ein bisschen Wonder Woman-mäßig funktioniert. Also man kann so viele Parallelen ziehen zu Figuren, die es schon gibt. Es gibt noch Translucent und A-Train, der so Flash-mäßig ist. Und also A-Train ist auch erstmal der Ausgangspunkt in der ersten Folge, weil der jemand von Dewey, das ist die Hauptperson oder eine der Hauptfiguren, das ist so ein ganz normaler, bisschen loserartiger Angestellter in so einem Elektroladen, der steht irgendwie auf der Straße mit seiner Freundin, will die gerade küssen, auf einmal platzt die und ihm fliegen die Gedärme und die Knochen um die Ohren und das Blut von seiner Freundin, weil A-Train aus Versehen durch sie durchgerannt ist und sich auch nur so, Entschuldigung, mäßig entschuldigt. Und das ist ein unfassbar derber Einstieg gewesen. Und von dem Zeitpunkt an ist Dewey halt total darauf getrimmt, irgendwie das merkt er, dass Ward einfach ein Scheißverein ist, weil sie sich auch nicht richtig entschuldigen. Und lernt dann Billy Butcher kennen. Und Billy Butcher ist sozusagen, der ist auch komplett auf Krawall gebürstet und will diese komplette diesen Wortverein hochgehen lassen. Und darum dreht sich ein bisschen die erste Staffel, um zu checken, wie diese ganzen Bösen, also wie diese Superhelden, die sich aber im Hintergrund als absolute Drecksäue entpuppen, wie Billy Butcher und Dewey sich aufstellen, wen die noch alles dazu holen und wie auch vor allem die Situation zwischen Billy Butcher und Homelander an sich ist, weil da gibt es anscheinend eine ganz besondere Fehde. Man sagt nämlich, dass Homelander die Frau von Billy Butcher vergewaltigt und umgebracht hätte.
Genau.
Und das sind alles Dinge, denen man in der ersten Staffel so ein bisschen auf den Grund geht. Das Ganze hat mit einem unfassbaren Moment und einem Cliffhanger aufgehört am Schluss, wo man echt war so, ach du liebe Zeit, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob man den nennen will oder nicht. Ich würde es jetzt einfach mal weglassen, damit wir hier nicht Leuten spoilern, die erste Staffel vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, das ist so grob. Also diese sehr düstere, auch teilweise dieser schwarze Umgang mit, also der schwarzhumorige Umgang mit dem ganzen Thema Superhelden, dieser komplett andere Ansatz, diese Kritik, die da im Endeffekt dann auch so ein bisschen mitschwingt auf sowas wie, das heißt Kritik, aber so natürlich so ein bisschen das Persiflieren von Marvel und Co., wie große Franchises von Superhelden funktionieren in unserer Welt, die ja sehr glatt gebügelt sind. Das ist natürlich ein schöner Gegenentwurf zu der doch sehr bunten und netten Welt von Marvel, die ich natürlich auch mag und der ich auch keine Kritik üben will, aber natürlich ist es da nochmal erfrischend, irgendwie sowas zu sehen, gerade in einem Jahr, in dem Endgame ins Kino kam und irgendwie der wichtigste Kinofilm oder der meist einspielendste Kinofilm aller Zeiten war The Boys auf jeden Fall ein super krasser Gegenentwurf, den es natürlich jetzt auch nicht erst seit gestern gibt, sondern den gibt es auch schon länger. Die haben schon einiges auf der Kette an Zeit, aber jetzt ist es halt dadurch einfach viel, viel größer geworden und hat halt ist so ein bisschen so ein Aushängeschild von Amazon Prime geworden, von den Serien, weil die haben ja auch so ein paar Speerspitzen. Aber The Boys ist auf jeden Fall relativ schnell nach einer Staffel eine davon geworden und war durch seinen Humor, durch seine Machart, durch das Casting, also gerade auch dieses Homelander-Casting, also da sind wirklich, die Figuren sind, auch Billy Butcher, wahnsinnig gut gecastet, wahnsinnig gut überzeichnete Figuren. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, es war unfassbar brutal, es hatte halt so ein, es war auf seine Art und Weise irgendwie klassisch, trotzdem auch sehr, sehr modern, keine Ahnung, ich hab mir einen unfassbaren Narren an der ersten Staffel gefressen, es war wirklich eine unfassbare Serie.
Ich habe die erste Folge vor kurzem nochmal geschaut mit einem Freund und ich muss wirklich sagen, es gibt übrigens noch zwei, drei Sachen, einmal, also diese Annie, die auch Starlight dann darstellt, als neues Mitglied der Seven, weil, Lighthammer oder sowas irgendwie aufgehört hat, er ist in Ruhestand gegangen und das ist übrigens so witzig, weil überall sieht man noch diese doofe, der sieht einfach aus wie so ein Assassin's Creed Charakter, man sieht ihn halt überall mit so einem riesigen Lightlamper, so hieß er glaube ich, man sieht ihn überall noch und dann wird sie halt quasi vorgestellt als neues Mitglied der Seven, einfach so ein sehr provinzielles Mädchen, die halt Superkräfte hatte und die lernt dann aber zufälligerweise auch in so einem schwachen Moment, den sie mit ihrer Familie hat und den sie auch ein bisschen hat wegen ihres neuen Jobs, weil sie eben noch nicht findet, dass die Sevens so toll sind, wie sie sich die immer als Kind vorgestellt hat. Denn diese Generation eben von Starlight und auch dem Protagonisten Yui, die Generation ist natürlich mit diesen Superhelden extrem aufgewachsen, haben die sich sehr idealisiert dargestellt, sind natürlich die Popstars, die absoluten Posterhelden ihrer Generation. Und da geht es auch viel um Poster und von wem man so Fan war und diese beiden desillusionierten Menschen, weil Annie, also Starlight, hatte einen ganz schlimmen Moment an dem ersten Arbeitstag quasi mit einem der Seven zusammen und Yui hat gerade seine Freundin verloren, weil einer der Seven durch sie durchgerannt ist und in dem Moment treffen die beiden auf so einer Parkbank, das hat so ein bisschen Little Miss Sunshine Character, treffen die so aufeinander und tauschen dann auch, glaube ich, Nummern aus und da gibt's dann halt auch nochmal so eine Beziehung zwischen eben einem, der, ich sag mal, gegen die Supes kämpft und einen der Supes oder eine der Supes und das ist auch nochmal ganz interessant. Ich finde, was ich so geil finde an dieser Serie, ist dieses diverse Writing. Also, dass du einfach merkst, ey, es hat diese absolut dummen Seth Rogen-artigen Comedy-Momente, gerade wenn so Black Noir oder so einfach manchmal hinter so eine Buch herlunzt, ganz schnell, wo man sich denkt, Mann, einfach funny, weird, richtig gut. Dann hat's diese wirklich sehr, sehr darken Comedy-Momente auch, die so richtig so, es gibt in der zweiten Staffel zum Beispiel gibt's eine Situation, da spricht The Deep mit seinen Kiemen. Das ist so funny und dark und ehrlich zugleich. Das ist so, boah, ey, da hab ich geguckt, das ist richtig krasse Comedy, Mann. Das ist richtig gut, witzig geschrieben, aber auch so, auch so mit so einer doppelten, mit so einem doppelten Boden drin, dass man sich so denkt, wow, richtig krass, das ist anspruchsvoll, richtig krass. Dann hat's richtig gute Action-Momente, das darf man auch nicht vergessen, gerade so alles, Butcher ist natürlich ein richtig harter Typ, der ist so ein moderner, so ein moderner Bruce Willis, hat auch so seine Sprüche drauf und ist so eine richtige Kante, hat aber natürlich auch so diese, diesen romantischen Knick drin, dass er so halt diese eine Frau, dass er für die so alles macht, das ist so seine Ex-Frau und das bricht ihn dann immer so ein bisschen, super Charakter einfach und dann gibt's natürlich noch diese ganze, Liebe, romantische Sehnsuchtsebene zwischen Annie und Yui, die da so ein bisschen, so ein bisschen Luke Anakin-mäßig mal, also Luke Darth Vader-mäßig, der eine auf der anderen Seite und die auf der Seite und irgendwas verbindet die beiden halt, das merkst du schon. Und dann gibt's diese Momente, wo man denkt so, oh, kämpfen sie jetzt gleich gegeneinander? Und es gibt aber auch diese Momente, wo die beiden dann zueinander halten. Und das macht's irgendwie, diese Mischung ist so gut getroffen mit dem dem besten Bösewichten, den man sich nur vorstellen kann. Also Homelander ist einfach nur krass, Alter. Der Typ ist einfach nur krass. Dieser Schauspieler ist so ein Motherfucker, Alter. Ich habe selten jemanden gesehen, der mir so Angst eingeflößt hat wie dieser Typ. Also ein intriganter Mensch noch und nöcher. Spielt auch übrigens wieder dieser Dude mit aus Better Call Saul und Breaking Bad, den man auch schon in The Mandalorian gesehen hat, der jetzt immer öfter in richtig guten Serien vorkommt. Großartiges
Carlos Despacito.
Ja, großartiges Casting. Und liebe ich einfach nur. Es tauchen dann in der zweiten Staffel, kann ich ja mal so ein bisschen drauf eingehen, geht natürlich in die Geschichte, geht natürlich weiter. Es gibt dieses Compound V-Ding, das lasse ich ein bisschen raus, weil das ist so ein bisschen spoilermäßig. Man kann es auch so ein bisschen, glaube ich, drumherum erzählen. Es gibt harte Kritik an den Superhelden auf einmal in der Gesellschaft und man weiß nicht so richtig, wie man mit denen umgehen soll und sollte man die überhaupt so heroisch behandeln die ganze Zeit oder wie ist überhaupt die Firma zu bewerten, weil das ist ja nichts Staatliches, sondern Ward ist ja einfach eine richtige Company und muss man da nicht vielleicht auch ein bisschen aufpassen und dann gibt es dann auch so Verschwörungen Verschwörungstheorien, was sehr, sehr spannend ist. Es gibt auch so eine Folge, da geht es dann darum, so, okay, warum haben wir eigentlich so fast nur Weiße als Seven? Und es werden so moderne Themen behandelt. Gleichzeitig ist es so, dass ein neuer Charakter eingeführt wird. Das ist eine Frau, die richtig evil ist, wo du die ganze Zeit merkst, oh, die ist richtig abgefuckt. Die ist, da wird es so spannend, die auch anfängt, so ein bisschen Homelander-Konkurrenz zu machen in ihrer Boshaftigkeit. Und die beiden fangen so ein bisschen an, miteinander zu konkurrieren. Und es gibt auch wieder Homelander-Szenen, das kann man einfach nicht glauben. Denn, und jetzt müsste ich wieder spoilern, ich will es aber nicht, Homelander hat auch Sehnsüchte. Der wirkt ja die ganze Zeit so unantastbar und so, aber er hat so eine Sehnsucht und eine Sucht auch. Und ein Mensch hat es ihm besonders angetan. Und diesen Menschen lässt er dann quasi durch so einen Doppelgänger-Soup, der nichts anderes kann halt als einen anderen Menschen sich in die Gestalt eines anderen Menschen zu verwandeln, den holt er sich in so ein Haus, sperrt ihn da irgendwie auch ein und fährt dann da immer hin und macht so ein freakiges Rollenspiel mit dem. Ey, das ist so absurd dabei zuzugucken und du denkst dir so die ganze Zeit so, Mann, was hab ich da gerade mir 3 Minuten lang angeguckt? Was sind die Autoren für krasse Typen? Also da denkst du wirklich so, ey, wie kann man sowas schreiben? Wo kommt es aus einem raus? So richtig heftig. Also die Story wird eigentlich ganz entspannt, relaxed weitererzählt. Die Folgen sind genauso heftig. Es kommen noch ein paar Soups dazu. Die Rebellen, sag ich mal so, stellen sich neu auf. Es gibt auch eine neue schöne Situation mit Yui und Annie. Aber das ist wirklich alles. Das wird einfach stringent weitererzählt und ich habe das Gefühl, die zweite Staffel ist noch krasser als die erste. Es ist komplett abgefuckt, Alter. Richtig heftig.
Ich habe erst 2 Folgen gesehen, deswegen ich bin noch gar nicht so drin, weil jetzt einfach die letzte Zeit so viel los war. Und das nervt mich auch, weil ich halt einfach, ich fand die ersten 2, also in der ersten Folge gibt es ja diese eine Szene, die kann man schon mal erzählen, einfach mal um den Härtegrad dieser zweiten Staffel zu wiederzugeben. Wir haben halt so eine Social Managerin, beziehungsweise halt eine, die so das Team auch zusammenstellt und die da eine relativ hohe Position hat, halt sich um die Subs zu kümmern und auch zu gucken, wie sich die Gang aufstellt, weil sie halt das Ganze halt auch aus marketingtechnischen Gründen sieht. Und dann sagt sie so, ja, die Leute von Twitter werden ihn lieben. Und dann hat sie halt irgendjemanden, der einen Behinderten-Soup im Endeffekt, einen, der blind ist. Mhm. Und der aber dann, also so im Endeffekt Daredevil, ne? Das ist eine Daredevil-Parodie. Und dann kommt, stellt sie den Homelander vor. Und er ist so, oh, Homelander, toll, dass du da bist. Bin ganz aufgeregt, ich kenn's. Und ist eher so ein lieber Kerl, so ein asiatischer Typ. Ist ganz aufgeregt irgendwie auf Homelander. Sagt so, ja, wenn man hört, dann muss man nicht sehen. Dann sieht man genauso gut. Und erklärt das dann alles irgendwie so. Und Homelander steht halt vor dem und sagt so, komm mal ganz kurz her. Und schlägt dem einfach mit voller Wucht auf beide Ohren, damit er halt seinen Gehörsinn verliert. Damit seine Trommelfelle platzen. Und er liegt dann am Boden und schreit einfach nur jämmerlich und in einer riesigen Blutlache. Und Homelander dreht sich halt einfach um und sagt so, bring mir noch einmal einen Behinderten und ich feuer dich so. Und das ist einfach eine Szene, wo man wirklich so ist, so, Alter.
Alter. Das ist so krass, ja. Das ist einfach nur...
Es gibt... Ich konnte das nicht glauben.
Es gab...
Das war wirklich eine... Die habe ich ganz schwer verkraftet.
Es gab auch eine so eine freudsche, so eine Psychoszene, über die kann man auch ganz kurz reden. The Deep ist halt so dafür bekannt, dass er halt mit wahnsinnig vielen Frauen schläft und die aber auch alle nicht an sich ranlässt und keine Ahnung was. Und dann redet er irgendwann mit seinen Kiem und es ist halt so, yo, eigentlich die Beziehung Mann zu Penis wird da halt besprochen, aber halt über, also als statt Penis nimmt man halt seine Kiemen und sagt so, ja, und du wirfst Frauen vor, dass die so und so sind und das machst du eigentlich nur, weil du unsicher bist wegen uns und so. Und ey, wie das besprochen wird, wie der mit seinen Kiemen redet und wie der dann auch die so anguckt und anfängt so sich zu sagen, okay, ich fange an, meinen Körper zu lieben, der mich, das, was mich so unsicher gemacht hat, was mich auch dazu gebracht hat, dass ich mich scheiße gegenüber anderen verhalten habe, schon im Voraus, weil ich Angst habe, die lachen sonst über mich. Und ey, wie psychologisch das auch teilweise ist. Das ist richtig so, ey, richtig, richtig geil, diese Szene. Und ich habe mir das einfach nur angeguckt und war so, meine Güte, was habe ich da gerade gesehen? Und dann auch wieder so eine Homelander-Szene, wo er einfach nur sagt so, boah, Alter, pack deine Kiemen weg, ist ja widerlich. So. Dann hast du schon das gesehen, wo sie in den Wal rasen?
Nee.
Okay, gut. Ich muss, ich will vorsichtig sein, denn ich glaube, die Leute sind noch nicht so weit und ganz vielen geht's wie dir.
Ich möchte auch immer... Erinnere dich auch immer noch mal an die Delfin-Szene. der ersten Staffel wurde den Delfin aufs Auto gebucht. Alter Vater, ey. Oh Mann, das ist alles so. Oh. Ey, Boys ist schon echt. Also man muss schon auch einen einigermaßen stabilen Magen haben an manchen Stellen. Das muss man schon sagen. Das ist schon echt ein hohes Level. Ich meine, das ist inzwischen auch so. Wir haben inzwischen auch in den großen Mainstream-Medien eine relativ hohe Gewaltdarstellung. Das haben wir jetzt auch in Gangs of London gesehen, wo ich auch immer noch Monate danach sage, eine unfassbare Serie, unfassbar gut. Aber bei The Boys haben wir das auch. Dann hast du auch so Sachen wie The Raid oder auch John Wick. Ja, das sind ja alles Dinge inzwischen. Wir haben halt auch in den Mainstream-Medien inzwischen ein hohes Grad an Gewalt, wo man noch echt manchmal ist so, boah, Decker, das ist schon nochmal neu, das jetzt so zu zeigen und so. Und The Boys spielt da halt auf jeden Fall voll krass mit. Hm. Aber ist echt sehenswert. Sehr, sehr sehenswert.
Absolut. Die zweite Staffel macht eigentlich genau da weiter. Die gehen da keine großen Experimente ein. Die ziehen es einfach stringent durch. Und da merkst du auch, mit welch einer Sicherheit die in die zweite Staffel reingehen. Du guckst dir das an, bist so... Es gibt so Serien wie zum Beispiel Stranger Things. Ganz komisch, aber da ist man am Anfang immer aufgeregt. So, wie kriegen sie es diesmal hin? So, da hast du das Gefühl, die Fallhöhe ist riesig. So, bei... da könnte es auch mal sein, dass man so nach einer Staffel sagt so... Boah. Also man geht da ganz anders rein und bewertet auch ganz anders, witzigerweise, finde ich. Und auch so bei so einer Serie wie Dark oder so, da hast du eine ganz andere Bewertung. Du bewertest diese Serie ständig und The Boys schaust einfach nur und denkst dir, krass. Das guckst du einfach nur und denkst dir, krass, krass, krass. Deswegen, die Fallhöhe ist irgendwie nicht so krass und ich glaube, dass es davon ein paar Staffeln geben wird, die einfach nur reindonnern. Finde ich geil. Finde ich richtig stark. Deswegen, großartige Serie, eigentlich braucht man dazu gar nicht viel sagen, gibt's bei Amazon Prime, wisst ihr ja, ist der absolute Knaller, Leute, 4 Folgen sind draußen, gibt's immer freitags die neuen Folgen, um 9 Uhr morgens, glaube ich, und das heißt, morgen gibt's die neue Folge bei uns, denn wir nehmen immer donnerstags auf und da freue ich mich sehr drauf und kann ich eben nur empfehlen, ja. Außerdem gibt's eine neue Folge The Taste, Leute, einfach nur Wahnsinn. Wer gerne mal Sat.1 guckt,
das ist wirklich jetzt gut. Das ist einfach nur ein Scherz.
Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, Maxi. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem Ending, I'm thinking of ending things, weil ich bin da ehrlich gesagt sehr, 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 sehr gespannt drauf, was du mir erzählst. Ich habe den Trailer gesehen und mir ist das Blut in den Adern geronnen. Wir machen gleich weiter, Leute. Bis gleich. Tschüss.
I'm thinking of ending things. ist eine Buchverfilmung, die es jetzt seit einiger Zeit auf Netflix gibt. Das Buch kommt von Ian Reid. Mhm. Und verfilmt wurde das Ganze von Charlie Kaufman. Und Charlie Kaufman hat ja schon diverse absurde Sachen gemacht.
Being John Malkovich, Anomalisa. Ne?
Oh, jetzt klingelt's hier. Genau, Adaption hat er gemacht. Den mag ich sehr, sehr gern. Synodoc soll sehr, sehr gut sein. Vergiss mal nicht, hat er gemacht. Geständnisse, Confessions of a Dangerous Mind, Being John Malkovich. Also viele Filme, Geständnisse, Confessions of a Dangerous Mind haben wir zum Beispiel, habe ich ja auch als meinen Geheimtipp genannt, als wir letztens über Geheimtipps geredet haben. Vergiss mal nicht, auch ein Film, den ich auch sehr, sehr mag. Adaption war da auch genannt. Also er ist schon so ein Typ, der irgendwie so, der halt für dieses Genre von Filmen bekannt ist. Und wenn man weiß... Wenn man was von dem guckt, dann wird es auf jeden Fall jetzt wieder anspruchsvoll. Man muss ein bisschen sein Köpfchen anmachen, sonst wird es auch ein bisschen schwierig.
Oh. Was hast du gerade gesagt?
Ich habe gesagt, man muss sein Köpfchen anmachen, sonst wird es ein bisschen schwierig.
Warum muss man sein Köpfchen anmachen?
Ja, wenn man sein Köpfchen nicht anhat und nicht mitdenkt, dann... Es gibt ja Filme, da muss man ja nicht... Fast and the Furious muss sein Köpfchen nicht so anmachen.
Das stimmt, ja. Ey, also Anomalisa zum Beispiel war ein Film...
den kenne ich gar nicht.
Erinnert so ein bisschen, sieht so aus wie, ist ein animierter Film, aber sieht so ein bisschen aus, als ob es mit so Knetfiguren gemacht ist. Und ist wahnsinnig deprimierend, ist ab 12 Jahren, hat aber so fast schon so Softporn-Elemente drin. Geht um so einen Typen, der so Vorträge hält, der so durch die Welt reist und merkt, dass er wahnsinnig unglücklich ist. Und das ist wirklich ein Film, der zieht dich einfach nur runter. Wahnsinnig gut gemacht, aber halt halt auch super draußen. Ich glaube, Vergiss mal nicht hat er noch gemacht, ne? Diesen
Jim Carrey.
Und also eigentlich krasser Dude. Und ich habe auch den Trailer gesehen und war so mega gespannt drauf. Aber dann haben mir viele Leute gesagt, Chris, der ist unheimlich. Und dann hatte ich ja schon wieder Schiss.
Ja, also so habe ich das nicht betrachtet, ehrlich gesagt. Es gibt manchmal so Filme, da denkt man immer, jetzt kommt was, jetzt kommt bestimmt mal ein gruseliges Element, aber es kommt kein gruseliges Element. Aha. Das ist nur die Spannung, die da bleibt. Also der ist unfassbar besetzt, ne? Der ist besetzt mit Jesse Plemons, den kennen wir aus Fargo, den kennen wir aus Breaking Bad. Jesse Buckley kannte ich jetzt noch nicht, beziehungsweise kann ich die noch nicht so richtig zuordnen, die Cindy spielt. Toni Collette spielt mit. Toni Collette ist einfach eine krank gute Schauspielerin, die ich sehr, sehr schätze, auch gerade wegen Hereditary und so. Und David Zulis, den kennen wir auch aus Harry Potter und anderen Filmen. Also das ist schon
Die nach Fargo, mal oder?
Ja, stimmt, auch bei Fargo hat er auch mitgespielt. Stimmt, klar. Der hat auch bei Fargo mitgespielt. Der ist der ekelhafte
geiler Typ,
Mann. Aus Staffel 3. Staffel 3 war er am Start. Ja. Unfassbar, also unfassbar krasses Line-up mit den Vieren. Und ich habe den Trailer auch gesehen und war schon so, oh, ja, mal gucken. Mhm. Also im Endeffekt geht es erstmal nur darum, dass Jake seit einiger Zeit mit Cindy zusammen ist und er will sie jetzt abholen, beziehungsweise wir sehen Cindy an der Straßenecke stehen und sie denkt schon darüber nach, ihn zu verlassen, weil sie sagt, ja, er ist so nett und er ist lieb, aber er ist auch gebildet, aber irgendwie, wir sind einfach Welten verschieden und das ist einfach zum Scheitern verurteilt, was hier passiert. Egal, warum fahre ich überhaupt mit zu seinen Eltern? Und dann fahren die beiden einen ganz langen Weg durch Schnee zu seinen Eltern. Und haben dabei, diese Fahrt geht ewig und das Gespräch im Auto geht auch ewig. Und parallel dazu sehen wir immer wieder Szenen von einem Hausmeister, der halt eine Schule gerade sauber macht, der in der Schule putzt. Okay. Und zu verschiedenen Abschnitten. Teilweise sind Schüler da, teilweise sind die Flure leer. Und dieser Hausmeister sieht halt auch immer mal irgendwie gewisse Sachen. Und diese Dinge, die der sieht, die haben auch immer irgendwie einen Bezug zu dem, was wir parallel in der anderen Geschichte sehen. Aber dieser Hausmeister blitzt auch wirklich immer nur kurz auf, immer nur für wenige Sekunden. Und dann geht's eigentlich wieder die ganze Zeit an den Hauptstrang. Und der Hauptstrang ist halt Jake und Cindy. Und die kommen dann bei den Eltern an. Und die Eltern sind ganz absurd drauf. Die verhalten sich ganz weird.
So drüber, ne? Irgendwie so ganz.
Die sind drüber. Die sind total, sie haben auch ein ganz komisches Verhältnis zu ihr. Sie gehen ganz komisch mit der Situation um. Teilweise tauchen sie erst gar nicht auf, wenn man sie ruft. Dann ist er irgendwie weg. Dann steht sie alleine unten. Ist ganz, ganz weird erzählt. Und dann gibt's immer mehr, was absurder wird. Auf einmal ist der Vater älter, auf einmal ist die Mutter älter. Dann gibt's ein Szenario, da geht sie dann irgendwie ins Schlafzimmer. Da ist die Mutter dann irgendwie schon kurz vorm Sterben, liegt dann nur noch so Schläuchen. Dann geht's rein, der Vater sitzt da, irgendwie total alt, dement. Teilweise irgendwie hat er mal ein Pflaster auf der linken Backe. Dann hat das wieder eine andere Szene auf der rechten. Dann trägt sie mal einen anderen Pulli, dann hat sie anderen Schmuck an. Dann ist der geringelte Pulli auf einmal gelb-schwarz. Dann ist er wieder rot-schwarz. Man ist die ganze Zeit so, was passiert denn hier?
Das klingt wie ein Albtraum. Also wirklich wie ein Albtraum.
Was gucke ich denn hier? Und auch diese Straße, die fahren, die ist halt ganz schwarz und ist nur mit Schnee umringt. Und wenn man jetzt nicht großartig den Film spoilern will, oder vor allem die Auflösung des Films spoilern will, so wie man, oder die Interpretation. Also ich hatte so relativ früh meine Vermutung im Film und war so, ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Richtung ist. Und hab das dann auch gesagt. Und tatsächlich hat sich das dann auch als einigermaßen richtig entpuppt. Ich habe mir danach aber auch nochmal diverse Interpretationen durchgelesen. Also ich sag's mal so, es ist einer dieser Filme, wo es mehr Spaß macht, sich danach damit zu befassen, als den Film selber zu gucken. Zumindest beim ersten Mal, weil er wahnsinnig anstrengend ist. Und ich muss sagen, nach Tenet und nach Dark und noch so ein paar anderen Sachen die letzte Zeit, ich hab's ja schon zu den letzten Privaten gesagt, ich bin's ein bisschen überdrüssig, dass ich momentan so viel kompliziertes Zeug guck. Mhm. So, und das ist immer so, ist so dieses so, yo, okay, ich habe jetzt diesen Film gesehen und ich gucke jetzt gerade und ich bin dabei so angestrengt, weil man dabei, auch bei Tenet war das ja auch so, ich gucke den und sitze halt im Kino, bin angespannt, weil ich ganz halt bin so, okay, ich versuche jetzt das gerade dazu zu ordnen. Habe ich jetzt verstanden, bin ich noch drin? Dann denkst du noch darüber nach, ob du überhaupt noch drin bist. Also auf einer anderen Metaebene denkst du über den Film nach, so kapiere ich den überhaupt noch gerade so oder kapiere ich den nicht mehr? Und so rängelst du dich da durch. Und so war es da halt auch wieder im Thinking of Ending Things, weil so, ja, er ist natürlich kleiner, weil er ganz anders funktioniert als Tenet, aber er ist trotzdem wahnsinnig beklemmt. Dann könnte er auch noch, er hat auf jeden Fall auch eine unheimliche Atmosphäre, die hat er definitiv. Er ist nicht gruselig, aber er ist unheimlich. Und ich habe da drauf geguckt und war die ganze Zeit so, Mann, wo geht das hin? Was ist das alles so? Und danach das sich zusammenzufriemeln und dann vielleicht sogar nochmal reinzuskippen, sich nochmal ein paar Szenen unter dem Wissen anzugucken, wie das eigentlich alles funktioniert, das ist, glaube ich, ganz spannend. das Erlebnis dabei ist das Spannende. Der Film ist, okay, es haben Leute unten drunter geschrieben, dass es für sie der schlechteste Film war, den sie gesehen haben. Es haben Leute drunter geschrieben, dass es der beste Film war, den sie dieses Jahr gesehen haben. Ich würde weder das eine noch das andere sagen. Ich finde, in seinem Genre ist der schon ganz interessant. Der ist trotzdem sehr, sehr verkopft. Der ist trotzdem sehr, sehr anstrengend zu gucken. Richtiger Spaß ist es nicht. Das ist kein Film, wo man sich zurücklehnt und sagt, den gucke ich jetzt einfach mal, sondern den muss man gucken, den muss man sehr aufmerksam schauen. Der hat auf jeden Fall seine eigene Faszination, finde ich. Also mich hat er schon auf seine, so jetzt mit ein paar Tagen Abstand, muss ich schon sagen, dass der mich auf seine weirde, kaputte Art auf jeden Fall fasziniert hat. Ich würde den auch empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man, dass es sich lohnt, den zu sehen. Finde aber, dass man darf da auch nicht die Dinge zu hoch hängen oder darf jetzt nicht sagen, so, oh, das ist ja alles wieder genial. Das ist ja alles wieder nur genial. Es ist auf jeden Fall natürlich schlau. Es ist ein schlauer Film mit einer schlauen Auflösung, mit einer sehr eigenen Interpretation. Ich habe noch ein bisschen durchgelesen, wo sich der Film und das Buch unterscheiden. Das geht auf jeden Fall Charlie Kaufman nochmal seinen eigenen Weg als jetzt das Buch. Aber am Ende des Tages muss man schon wissen, dass es anstrengend ist. Dass es ein kleiner, verschrobener, weirder Film ist mit einem sehr, sehr guten Line-up an Schauspielern. Und der macht auf jeden Fall warme Kopf. Also man kriegt auf jeden Fall richtig warme Kopf.
Ist endlich mal ein entspannter Film, oder? So nach Tenet und. Aber Max, eine Frage. Wie ist denn die schauspielerische Leistung? Weil bei dem Aufgebot kann es ja dann auch einfach sein, dass der Film trotzdem alleine schon wegen dem Cast so unfassbar Spaß macht.
Ja, aber der Film ist ja so überzeichnet geschrieben. Also du hast natürlich passte Toni Collette, die wahnsinnig viel mit Mimik arbeitet und wahnsinnig viel mit, die sehr, sehr, also die halt wahrscheinlich auch im wahren Leben einfach verrückt sein muss. Sonst könnte sie das alles gar nicht so spielen. Die ist, aber auch David Zulis, die spielen das halt beide so krass und Jesse Plemons ist da drin eigentlich ein ganz krasser, ganz zurückgezogener, introvertierter Typ, der halt manchmal so kurz aus sich rausbricht oder halt auch wütend ist.
Den lieb ich ja, ne? Der hat
ich finde den auch mega.
Geil, weirdes, witziges, trotzdem trauriges, boshaftes an sich. Der hat so viel Potenzial. Geiler Typ.
Ja, ich finde es auch geil, dass man den immer öfter sieht.
Ja.
Und Jesse Buckley spielt da wahrscheinlich noch die normalste Rolle in dem Ganzen, so, die Cindy spielt. Die natürlich, sie ist ja ein bisschen in der Situation des Zuschauers, und ist man, die sich so, dass man sich fragt, was gucke ich denn eigentlich gerade? So, was ist denn das jetzt hier eigentlich gerade? Was passiert denn jetzt hier gerade? Aber trotzdem dann auch mit den Situationen dealt. Ist ein sehr, 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 sehr eigensinniger Film, ist auf jeden Fall was Besonderes, den man auch unter diesem Aspekt gucken sollte, mit dem man sich danach auf jeden Fall noch beschäftigen kann, wo sich wahrscheinlich sogar ein zweiter Watch oder zumindest ein Reinskipper lohnt. Ich fand den gut. Ich fand den aber jetzt nicht, also Live hat dann drunter geschrieben, Film des Jahres, weil ich so, naja, Live beruhigt dich auch mal. Aber wahrscheinlich hätte ich das mit 20 auch gesagt, weil es halt so, weil ich habe mit 20 auch gesagt oder mit Anfang 20, Adaption ist für mich das Krasseste und so, weil ich halt einfach auch, weil ich dann sagte so, ja krass, das ist ein komplizierter Film, den habe ich verstanden, dann hat er eh schon mal bei mir einen Stein im Brett, so, weißt du? Dass man so, ja, wenn ich den verstanden habe, der gibt mir das Gefühl, schlau zu sein.
Das ist genau, das ist auch manchmal, wenn Leute so sagen, yo, ich finde einfach, das ist der geilste Song und dann schicken sie dir so ein 17-minütiges Jazz-Ding und ich denke mir so, ja, verstehe schon, was du meinst, ja toll, gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Vielleicht aber Macarena auch der beste Song, der je gemacht
wurde. Ja, genau. Also ich finde, ganz kurz einmal, wenn ich das sagen darf, ne, das hast du so schön erzählt gerade eben, ich habe dir total gerne zugehört. Und dass du dann auch noch so ein bisschen rumgelesen hast und dich nochmal informiert hast, wo sich der Film und das Buch auch unterscheiden und so, das finde ich alles spannend. Jetzt die Frage, willst du nochmal in so einem Spoiler-Teil gleich sagen, also so ein bisschen auflösen, worum es dann am Ende ging, oder sagst du nee? Weil mich würde es jetzt interessieren und ich weiß nicht, ob ich den Film jemals gucken werde.
Also ich kann dir gerne noch einen Spoiler-Teil danach basteln, ja.
Ja, das würde ich, also
gerne
machen.
Kann ich ja gerne gleich noch erzählen.
Ja.
Gut, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Film, oder?
Mhm.
Dann kurzer Trinker.
Kurzer Trinker. Ja, das ist neu. Der Max und ich haben jetzt überlegt, ich hab das Max vorgeschlagen, ich habe gemeint, wollen wir immer einmal ganz kurz absetzen, dann können wir uns überlegen, wie wir es machen. Und irgendwie finde ich das, fand ich das ganz cool. Das klingt irgendwie professionell. Autokino, Leute, wird richtig professionell. Wir machen ja auch, das kommt bald kommerziell, das Festival in Aschaffenburg, dieses Hippie-Festival. Ich freue mich schon auf Autoscooter und auf die Red Bull-Bühne. Also von daher, es werden Dinge optimiert. Alles klar, bis gleich. Da sind wir wieder. Wir vom Autokino, der Maxi und der Chrissy, wir sind wieder da. Und nach einer wahnsinnigen, brutalen Serie wie The Boys und einem sehr, sehr anstrengenden Film wie Another Thing, reden wir jetzt noch ein bisschen über The King of Staten Island. Das ist ein Film, der mir empfohlen worden ist von ganz vielen Leuten, die sich so ein bisschen für Comedy interessieren, denn Pete Davidson ist, ja, kommt so ein bisschen aus diesem ganzen Saturday Night Live Umfeld, ist ein Comedian aus den USA. Ich habe mir auch sein Special angeschaut. Das war nicht so ganz mein Fall und er ist so ein bisschen der, ich sag mal, der, ja, so der, einer dieser ganzen jungen Generation an Comedians, die es in den USA gibt, so ein richtiger Hipster-Comedian, kann man eigentlich sagen. Ja, sieht so ein bisschen El Goonie-esque aus, hat wahnsinnig viele dubbische Tattoos, hat aber ein total markantes, geiles Auftreten irgendwie. Denn irgendwie sieht er aus wie ein cooler Motherfucker, aber irgendwie sieht er auch so aus wie so ein Schlurvieh, ne? Das macht irgendwie das so ein bisschen bei ihm aus, glaube ich. Ja, es gibt einen Film, ich weiß gar nicht, ob der ein bisschen autobiografisch ist, habe ich mal gehört, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Produziert von, also das Drehbuch kommt von Judd Apatow Produktion auch und der hat auch Regie geführt. Judd Apatow kennen wir ja alle. Ich glaube, der hat die Serie Love auch gemacht und ganz viele andere sehr, sehr berühmte Rom-Coms, bin ein großer Rom-Com-Fan. Und ja, so eben auch hier. Und die Handlung ist eigentlich relativ easy. Es passiert ja eigentlich gar nicht so viel. Man hängt nur ein bisschen mit diesem Typen ab, der eben, als er, ich glaube, sehr, sehr jung war, seinen Vater verloren hat, den er sehr, sehr idealisiert. Und der ist bei einem Feuerwehreinsatz ums Leben gekommen, war halt irgendwie so das perfekte Vorbild. Daran ist auch so ein bisschen kaputt gegangen, glaube ich. Hat dann angefangen, Drogen zu nehmen, sein Leben ein bisschen wegzuschmeißen, hat so ein bisschen, naja, mehr schlecht als recht, fängt er an, seine genauso abhängenden Kumpels irgendwie so zu tätowieren. Die hängen da in diesem Staten Island rum. Das ist so ein bisschen so der vergessene Randbezirk von New York. Die fühlen sich auch total uncool da, wo sie abhängen, haben es irgendwie alles zu nichts gebracht und ja, dann gibt's irgendwann den Moment, dass die so rumhängen und da kommt ein kleiner Junge an und will den kleinen Jungen tätowieren, macht er auch. Und am nächsten Tag steht der Vater des kleinen Jungs mit dem kleinen Jungen vor der Tür seiner Mutter, wo er immer noch wohnt, und sagt, sag mal, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Dein scheiß Sohn hat hier meinen Sohn tätowiert, aber dein Sohn ist irgendwie gefühlt 30 und mein Sohn ist halt irgendwie 12 oder so. Und
diese, 9 oder? Oder 11?
Ja, irgendwie so super jung. Und dieser Vater wird gespielt von Bill Burr. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn da gesehen habe. Und
mit einem amtlichen Schnauzer.
Mit einem amtlichen Schnauzer sah richtig stark aus, wie die Stänge aktuell. Und daraufhin lernen sich eigentlich die Mutter von Scott und eben Bill Burr, der Ray heißt in dem Film, kennen. Und die Mutter von Scott hat natürlich ihren Mann damals verloren, also als Feuerwehrmann, und lernt diesen Typen kennen. Und was ist denn natürlich vom Beruf Feuerwehrmann? Scott wehrt sich vehement gegen diesen Typen. Also kann es gar nicht leiden, dass er jetzt ein neuer Mann im Haus ist und kommt mit dem nicht so klar. Ray ist auch ein bisschen komisch, aber ich finde eigentlich, also ich meine, das ist ein ganz normaler Typ halt einfach so. Der hat halt auch seine Seiten, die dir nicht gefallen, ist klar, aber im Prinzip ist er, glaube ich, ganz gut zur Mutter. Und trotz alledem kriegen die sich dermaßen in die Wolle, alles endet irgendwann in so einem richtig bescheuerten Streit, wo die sich dann so ganz komisch schlagen und dann irgendwie in den Pool schmeißen und irgendwann schmeißt die Mutter beide raus und sagt so, ich habe auf euch beide keinen Bock mehr, verpisst euch. So, ihr geht mir einfach auf den Sack. Am Ende des Tages weiß Scott nicht so richtig, wo er hin soll und überlegt dann, ja, okay, wo kann ich eigentlich hingehen? Und bis zu dem Zeitpunkt mochte ich den Film total. Sorry, dass ich jetzt schon mal ein Fazit mit einwebe, so ein bisschen. Aber bis zu dem Zeitpunkt war der Film irgendwie so cool und hat mich irgendwie abgeholt und war so, ja, so ein bisschen, ja, so ein charmanter Hauch von, ihr kriegt hier so ein bisschen so ein Leben gezeigt. Und dann fand ich, wurde der Film mal ganz kurz so ein bisschen amerikanisch, so ein bisschen komisch patriotistisch. Dann fängt er dann irgendwie an, bei der Feuerwehr da abzuhängen und zu übernachten und dann sich da irgendwie dann so komisch einzurekrutieren. Trotz alledem hat der Film irgendwie ein süßes Happy End. Das macht dann irgendwie Spaß, den beiden zuzugucken, wie die sich dann wieder annähern. Also die beiden Verstoßenen finden dann das zusammen. Das kennt man ja, das ist ja ein ganz alter Trick, ne? Die beiden, die sich im Unterricht geprügelt haben, die müssen dann zusammen irgendwie so eine Hausarbeit zusammen machen. Dabei lernen sie sich dann kennen und schätzen. Es werden dann immer mehr Geschichten auch erzählt über Scotts Vater, weil, sobald er dann halt auf dieser Feuerwache rumhängt, wie der so drauf war, und der hat ja gekokst und war ja hier unterwegs und auf der Party, und dann fängt Scott auch so ein bisschen an, ein anderes Verhältnis zu sich selbst, glaube ich, aufzubauen und zu seinem Vater, denn genau das passiert ja, wenn du deinen Vater so idealisierst und denkst, ja, das ist derjenige, der nie einen Fehler gemacht hat, der immer super war und ich kann ja nur zerbrechen unter dieser Last auf meinen Schultern, alle erwarten von mir, dass ich so bin wie mein Vater, und dann sagen die, ey, dein Vater war auch ein wilder Typ, so, der war auch auf jeden Fall einen Dachschaden gehabt. Das hilft ihm, glaube ich, sehr, und da findet er so ein bisschen seinen Frieden. Ist eigentlich eine kleine, süße Geschichte, wie gesagt, die gar nicht so viel Handlung hat. Es ist ein kleines Familiendrama, und es macht total Spaß, dazu zu gucken. Es ist total unaufgeregt, finde ich, geschrieben. Der Cast ist ganz klar. Es gibt super viele richtige so Momente, wo man den Film guckt und denkt so, ach, der plätschert irgendwie so angenehm vor sich hin. Also wie zum Beispiel Scott irgendwann die Kinder von Ray immer zur Schule bringt und so. Das hat schon irgendwie so was angenehm Ruhiges, also sehr, sehr ruhig erzählt. Deswegen mochte ich den Film sehr, war aber für mich dann doch nicht der Film, den mir immer viele angekündigt haben. Und wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich bei einem Film mit einem Comedian, glaube ich, gedacht habe, ich lache mehr. Das ist eigentlich eine doofe Kritik, weil dafür kann der Film ja nichts. Und am Ende des Tages war es, finde ich, ein ganz süßes Familiendrama. Und ich mochte irgendwie die Art, wie der erzählt wurde. Ich mochte die Bildsprache auch. Ich habe total oft, habe ich mir gedacht, irgendwie sieht das Bild auch gerade cool aus. Es liegt natürlich auch viel an Pete Davidson, der einfach selbst schon sehr, sehr cool aussah die ganze Zeit. Aber ja, irgendwie mochte ich diesen ganzen Vibe. Ich würde sagen, es ist so vom Feeling her eine Light-Version gewesen von so einem Mid-90s-Film von Jonah Hill. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken, so ein schöner Sonntags-Couch-Film, meiner Meinung nach. Aber sag doch du mal, wie du ihn fandst.
Also, ich finde erstmal, Pete Davidson sieht absolut aus wie eine Mischung aus Zach Braff und Steve O. Das ist auf jeden Fall, also der hat auch so ein, ich finde, der hat auch so einen leichten Zach Braff, so eine leichte Zach Braff-Ausstrahlung. Zach Braff 2020, so ist das. Ich finde den auch wahnsinnig cool, den Typen. Ich finde, das ist, der hat einen wahnsinnigen Charme, den der ausstrahlt. Der ist auch wieder, das ist wieder das typische, so, der entspricht nicht den Schönheitsidealen, aber das ist trotzdem wahnsinnig geiler Kerl, so, und die ganzen Tattoos und auch, dass der so schlaksig ist und dass es so ein Typ ist, der gefühlt alles tragen kann und alles sieht irgendwie cool an dem aus, das ist so das, wo ich drauf gucke, wo ich immer denke so, ja Mann, mega, und auf der anderen Seite denke ich mir, du Arschloch, aber irgendwie halt auch schon richtig, richtig krass so, dass der halt so, also was er schon mal ausstrahlt. Man muss dazu sagen, die Geschichte von Staten Island ist tatsächlich relativ nah, also ich lese jetzt einfach ganz kurz den Wikipedia-Eintrag vor. Peter Davidsons Vater Matthew arbeitete als Feuerwehrmann beim New York City Fire Department und kam am 11. September 2001 bei den Rettungsarbeiten während der Terroranschläge in New York ums Leben. Im Alter von 16 Jahren begann er seine ersten Versuche als Stand-Up-Comedian in einer Bowlinghalle in Staten Island, wo eine Gruppe von Freunden ihn ermutigte, auf die Bühne zu gehen. Seit seinem Teenageralter leidet Davidson an Morbus Crohn. Das hat ja die Figur auch, auch im Film. Er besuchte die St. Joseph by the Sea High School, dann die Tottenville High School und schließlich die Xaverian High School in Brooklyn, wo er 2011 seinen Abschluss machte. Also er war anscheinend auch so ein bisschen, da gibt's schon Parallelen, auch wahrscheinlich was das Holotri sein und auch diese, dass er sich auch nicht an seine Freundin binden kann und sowas, ne? Dass er die hat und mit der zwar regelmäßig schläft, aber dass es keiner so richtig wissen darf. Und das ist doch, was wir haben, ist doch so cool. Also du hast jetzt die Story schon zusammengefasst. Ich finde erstmal, das Line-Up ist super. Ich finde, Pete Davidson ist ein ganz, ich glaube, der ist auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie der sich so in 10 Jahren macht, aber jetzt aktuell finde ich den wahnsinnig cool. Marissa Tomei, immer noch eine wahnsinnig schöne Frau. Bill Burr, großartig. Steve Buscemi, großartig. Dann hast du noch kurze Cameos von Machine Gun Kelly und von Action Bronson. Man weiß auch nicht, was Action Bronson eigentlich hat. Also das steht ja auch in den Credits so. Guy who was stabbed / shot. Das liebe ich. Also, das ist alles, ich finde, der hat, ich habe das ja schon zu dir im Privaten gesagt, ich finde, das ist so ein bisschen, das guckt sich mit der Leichtigkeit von einem guten Adam Sandler Film Ende der 90er, so Big Daddy und Mr. Deeds und sowas, so diese ganzen, diese, oder vor allem dieser andere Adam Sandler Film, den Jude Apatow auch gemacht hat, na, wie heißt denn der? Funny People. Mhm. Also ich finde, der guckt sich so ein bisschen. Der dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Der geht auch vielleicht eine halbe Stunde zu lang. Der hat ein, zwei Kitsch-Momente drin mit dieser Feuerwehr. Das macht aber alles nichts. Der hat interessante Figuren. Der hat so ein bisschen manchmal an manchen Stellen so einen leichten Garden-State-Vibe. Mhm. Deswegen wahrscheinlich auch die Parallele zu Zach Braff in meinem Kopf. Und ich habe den geguckt und fand den wahnsinnig, wahnsinnig gut. Weil der nicht so viel von mir will. Aber weil der mir trotzdem irgendwas Schönes erzählt und weil der mir auch trotzdem charakterliche Entwicklung und auch trotzdem Glaubwürdigkeit vermittelt. Und das kann der sehr gut. Der arbeitet mit guten Bildern, der arbeitet mit coolen Figuren, der arbeitet auch mit ein paar absurden Figuren, zum Beispiel Igor. Der hat wirklich ein paar schöne Ansätze drin und der erzählt nicht viel, aber was er erzählt, erzählt er gut. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Der hat mir sehr, sehr gut getan. Und der hat auch das gemacht, was ich manchmal einfach gerne habe, dass ein Film einfache Kost ist. Gute, gut gemachte, einfache Kost, ohne dass es zu plump ist, ohne dass es zu anspruchsvoll ist, sondern einfach eine schöne Geschichte. Ohne dass man sagt, der Film ist dumm oder zu einfach oder für die dummen Leute, sondern der hat schon Anspruch. Der Film ist nicht anspruchslos. Aber der ist halt auch ein bisschen... Der ist halt nicht so, der will halt nicht so viel von seinem Zuschauer. Der will dich einfach erstmal unterhalten, dir eine schöne Geschichte erzählen, mit der du auch irgendwie relaten kannst. Und das konnte ich mit dem Film extrem gut. Also ich fand King of Staten Island wirklich richtig, richtig schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich, Maxi. Toll.
Ja, wie das gesagt, freut mich auch, Christian.
Wie gesagt, ja, ich mag diesen ganzen Vibe eh von so einem sanften Judd Apatow-Film. Also kann ich viel mit anfangen. Hat auch diesen ganzen, also Love, die erste Staffel wäre echt gut. Die zweite Staffel fand ich leider scheiße. Die erste Staffel dann doch mal irgendwann geguckt, fand ich dann auch beim zweiten Mal schon nicht mehr ganz so geil, aber ich glaube, da hat die zweite Staffel einfach viel versaut, aber das kann der schon gut, so Geschichten so am Rande des, so plätschernd irgendwie schön sanft erzählen mit so kleinen schönen Momenten und weirden coolen Charakteren und das hat er gut gemacht bei Love, das hat er auch gut gemacht hier bei King of Staten Island. Und ich finde es krass, ich habe das gerade nochmal gelesen, da, dass der beim 11. September da ums Leben gekommen ist. Ist ja heftig, Alter. Ist ja richtig krass. Ja. Erklärt vieles dann, ne? Klar wird der Typ dann Comedian, was soll er sonst machen? Das ist krasse Geschichte, krasse Lebensgeschichte. Und dann muss man den Film natürlich auch nochmal anders bewerten, wenn es da wirklich so eigentlich um ihn geht. Heftig. Mhm. Schön, das war eine schöne Folge im Autokino. Ich habe viel Spaß gehabt, ich habe gelacht, ich habe geweint. Und,
ist schade, dass du geweint hast.
Ja, ist schade, dass ich geweint habe, Max, aber mir sind leider mehrere Fliegen ins Auge geflogen, während ich, weil ich mache das ja auf dem Rad mittlerweile, ich fahre ja Fahrrad. Kennst du eigentlich diese Fahrräder, kann man sich nach Hause bestellen, da wird man angeschrien dann irgendwie, habe ich gehört. So, kann man sich jetzt was? So, ja, man kann sich jetzt so Fahrräder mieten und dann hat man so einen Bildschirm vorne drauf und auf diesem Bildschirm ist so eine Trainerin, also eine echte Frau und die schreit dich an, motiviert dich, während du zu Hause sitzt, finde ich einfach nur krank.
Ist doch super.
Das finde ich einfach nur krank.
Alter. Wenn ich angeschrieben werden will, kann ich mit meiner Ex-Freundin zusammenkommen. Naja, bevor, wir machen aber noch den Spoiler-Teil, ne?
Ja, stimmt, genau, du wolltest mir noch was erzählen. Ja, dann hau mal raus. Ja,
du hast gefragt.
Ja, bitte.
Ja, dann verabschieden wir uns schon mal von denen, die nicht den I'm Thinking of Ending Things Spoiler-Teil hören wollten.
Thinking of Ending Things, Alter, das klingt, ich kann das nicht aussprechen.
Thinking
das,
of Ending Things.
Das klingt wirklich wie, das klingt jetzt schon wie eine Savage-Line, wo es Englisch ist.
Thinking of Ending Things. Und übrigens, der neue Savage-Song, hast du den eigentlich mal gehört?
Nee, du hast mir geschickt und ich habe mich nicht getraut.
Ja, du hast einfach keinen Bock gehabt, weil du recht hast auch. Ja. Weil du einfach recht hast. Ich habe das gehört und war einfach nur so, das ist egal. Wenn du es nicht gehört hast, macht es keinen Sinn, drüber zu reden. Aber Fazit 0 von 10. ja, dann sagen wir schon mal Tschüss für die jetzt ausschalten.
Wiederhören.
Und hier kommt ein Pieper. So, die Interpretation, meine Interpretation vom Thinking of Ending Things,
stark,
den man auf Netflix gucken kann.
Ja.
Ich habe ja gesagt, es gibt immer diese Parallele mit dem Hausmeister und die macht überhaupt keinen Sinn erstmal. Die passiert halt die ganze Zeit. Man denkt sich immer so, das ist der sinnlose Teil. Tatsächlich ist das, was wir sehen, aber die komplette Fiktion, weil der Hausmeister ist sozusagen hier, wie heißt der nochmal, die Hauptrolle? Ich muss nochmal, ganz kurz nochmal, ich hab's mir, ihr wisst, ich hab's nicht so mit den Namen. Genau. Jake ist ja die Hauptfigur, die uns, der Typ, also Cindy und Jake, wir lernen ja eigentlich, wir denken eigentlich die ganze Zeit, Cindy erzählt die Geschichte. Aber eigentlich dreht sich in erster Linie alles um Jake. Und Cindy ist tatsächlich eine Figur, er redet immer wieder davon, auch vor den Eltern, dass er sie kennengelernt hat, an einem Bingo-Abend oder einem Quiz-Abend in irgendeiner Bar, dass er sie angesprochen hat und dass sie sich dann verliebt haben. Mhm. Und was wir hier sehen, dieser Hausmeister, ist der alte Jake. Und der alte Jake ist nur Hausmeister geworden, obwohl er eigentlich sehr schlau ist, obwohl er sehr belesen ist, aber er ist alleine, für immer alleine geblieben und er war Hausmeister. Warum? Weil alles, was wir sehen, nur seine Vorstellung ist. Alles ist immer nur sein Schwelgen in alten Gedanken, in alten Abschnitten, beziehungsweise immer wieder so, was wäre wenn? Der ganze Film ist eigentlich nur ein Was-wäre-wenn-Moment. Er war nie mit Cindy zusammen. Es gab diesen Abend in der Bar, aber er hat sie nie angesprochen. Und alles, was wir sehen, ist dieses, was wäre wenn, wenn ich sie damals... Deswegen stellt er sich dieses Treffen mit den Eltern auch an, er stellt sich das in verschiedenen Zeitpunkten an. Was wäre, wenn ich sie meinen Eltern vorgestellt hätte, als meine Mutter kurz vorm Sterben war? Was war, als mein Vater senil wurde? Was wäre, wenn ich sie... Und deswegen wechselt er die ganze Zeit diese Szenarien. Deswegen wechseln die in den Räumen. So, was wäre, wenn gewesen, wenn ich meinen Eltern das und das gezeigt hätte, wenn ich sie meinen Eltern so vorgestellt hätte? Und deswegen wechseln auch die Klamotten der Figuren, weil sie in der Erinnerung einfach auch so ein bisschen so vage sind. Dann hat sie halt mal einen roten Pulli an, dann hat sie halt mal ein Pflaster auf der linken Backe, dann hat der Vater mal irgendwie die Haare anders liegen. So, das ist alles kalkuliert. Das sind keine Filmfehler oder sowas, sondern das ist alles kalkuliert. Das ist alles so, das spiegelt seine wilde Erinnerung beziehungsweise seine wilde Fantasie, die rumspringt wieder. Und auch Sachen, die er sieht, zum Beispiel am Anfang sieht man halt den Hausmeister, wie der draußen steht und auf eine Schaukel guckt. Und auf einmal taucht diese Schaukel, fahren die an der Schaukel vorbei. Und dann sagt irgendwie Cindy zu Jake so, warum steht jetzt hier eine Schaukel? So, warum steht denn hier mitten, das ist doch ein Gebäude, das wird doch gerade erst gebaut, warum steht denn da schon eine nagelneue Scheune davor? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich haben die schon mal die Scheune, die hingestellt und bauen wahrscheinlich das Haus dann neu und so. Und Figuren, die auch, also Mädchen, die in der Schule halt irgendwie so, die da irgendwie Schülerinnen sind, die den Hausmeister auslachen und die ganze Zeit nachäffen, was er für ein dicker Mann wäre, das sind dann auch später Figuren, die nochmal auftauchen, wenn sie an so einem kurzen, an so einer Eisbude halten. So, da sind dann so drei Mädchen und zwei reden gar nicht mit ihm. Mhm. So, die bedienen ihn einfach nicht. Und ein Mädchen, die eigentlich eher so eine Schüchterne ist, so ein Nerdmädchen, die man auch kurz dann in der Schule sieht, das ist dann, die bedient ihn dann halt sozusagen. Er schafft sich dann eine Metapher, so die Frauen, die mit ihm reden und die Frauen, die nicht mit ihm geredet haben, sein Leben lang. Und im Endeffekt ist es einfach nur ein Loser, der nicht ein einziges Mal das gemacht hat, was er gerne gemacht hätte. Jetzt ist er ein Hausmeister und alles, was ihm bleibt, ist das Was wäre wenn gewesen. Und das endet dann auch damit, dass er sich umbringt. Und da sieht man halt noch so, wie er sich verabschiedet, wie doch so ein Theaterstück. Er ist großer Musical-Fan. Da wird dann noch so eine Musical-Szene gebaut, die Theaterszene am Schluss. Und das ist natürlich, ich habe das halt schon gemerkt, ich so, ja, warum ist denn, haben wir denn immer diese Hausmeister-Ebene und warum tauchen denn immer Figuren oder Sachen, die er gerade mal gesehen hat oder die er jetzt gerade, die der Hausmeister wahrnimmt, da irgendwie auf? So, das muss ja irgendwas sein. Warum springen die denn so? Ja, und das hat sich dann irgendwann schon im Laufe der ersten Stunde selber erklärt, dass das wahrscheinlich in so eine Richtung gehen wird. Aber man muss sich dann nochmal zur Sicherheit auch nochmal komplett einlesen, auch wie der Schluss gemeint ist. Und das ist natürlich dann schon ganz interessant, dass man im Endeffekt einen Film guckt oder eine Geschichte guckt, die in der Welt, in der Film spielt, gar nicht existiert. So, ist auf jeden Fall interessant. Deswegen meinte ich auch vorhin, macht Sinn, den Film wahrscheinlich ein zweites Mal zu gucken, weil man unter dem, wenn man das wirklich weiß und nicht irgendwie so angespannt ist, und was geht's hier, wenn diese Anspannung weg ist, so dass man dann denkt, so ja okay, wenn ich den jetzt gucke, dann macht der irgendwie Sinn. So, dann verstehe ich vieles besser. So, ja. Dann verstehe ich noch mehr über die Schaukel und so. Und ja, das ist, glaube ich, so im Groben und Ganzen der ganze Zauber hinter einem Thinking of Ending Things.
Krass, okay. Ja, klingt wahnsinnig spannend von der Machart. Vielleicht gucke ich mir den doch nochmal an. Jetzt ist nächste Woche im Urlaub. Vielleicht gibt es irgendwann so einen regnerischen Abend, wo ich im Hotel liege und dann gucke ich mir den nochmal an. Also das klingt schon irgendwie ganz geil. Und ich meine, der Cast reizt mich halt sehr. Ne? Also dieser Typ, der auch in Fargo mitgespielt hat und Toni Collette, das macht mich schon wieder wahnsinnig. Das muss ich eigentlich angucken. Ja, ich habe vieles.
Also der lohnt sich schon, ja.
Vieles Szenen im Trailer gesehen auch schon. Also zum Beispiel dieses eine Bild von dem zugeschneiten Auto, was auf grüner Wiese steht. Das fand ich irgendwie absurd.
Ja, ja.
Du hast ganz viele dolle Bilder, finde ich. Also sah es super krass aus, sah echt aus wie so ein Ari Aster-Film, aber du sagst, nee, es guckt sich anders.
Es guckt sich überhaupt nicht wie ein Ari Aster-Film. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst so gewisse Ästhetiken und sowas. Das stimmt auch. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die moderne Art des Filmmachens. Gerade wenn man so ein bisschen Filme mit so einem leicht künstlerischen Anspruch macht, dann macht man heute solche Sachen. Aber der Film funktioniert ganz anders als Ari Aster sah.
Das ist so ein Film, da bin ich mal auf Mareks Meinung auch gespannt. Weißt du, was ich meine?
Ja, entweder, also Marek gibt's zwei Richtungen. Entweder er findet den auch geil oder, und das ist aber, glaube ich, eher die, das ist ihm alles wieder zugewollt.
Ja, okay. Der Marek, ne, wird sich noch mit solchen Meinungen, ne, die er immer hat, ne, der wird sich ganz hocharbeiten und irgendwann sitzt er in so einer, bei den Academy Awards in der Jury. Weil Leute einfach mal sagen, würde mich von Mareks Meinung interessieren.
Das kann ich mir richtig vorstellen. Das ist echt vorstellen. So. Da gibt es so einen coolen Podcaster in Deutschland.
Ja,
da gibt's von Prosecco Laune.
Von Prosecco Laune. Den holen wir uns mal rein, ja. Gut. Gut. Maxi, dann war's es. Wir müssen uns jetzt hier verabschieden. Wir treffen uns aber gleich im echten Leben, essen was zusammen. Deswegen, Leute, danke fürs Zuhören. Denkt dran, guckt bei Nerdy Turdy Gang vorbei, da könnt ihr Sachen kaufen. Bestellt euch das Schnapsidee-Spiel. Und bei Thomann gibt's unsere Mikrofone zu kaufen. Links gibt's in der Bio. Übrigens, wenn ihr was anderes bestellen wollt, klickt trotzdem auf die Links, denn das sind so, wie nennt man das?
Reflinks.
Genau, Reflinks. Wir kriegen dann irgendwie, wenn ihr was für 1.000 Euro bestellt, kriegen wir 10.000 Euro.
Ich habe heute Nacht 150 Playstations verkauft über meinen Reflinks.
Das weiß ich. Ich habe diesen Link gesehen, war so, ah ja, genau. Ja, hast du 150 Stück verkauft?
Obwohl das Ding...
Wie viel Geld hast du dann damit gemacht?
Ich glaube pro 10er. Ab 1.500 Euro verdient mit der Playstation.
Das ist dein Ernst?
Das ist mein Ernst. Der Günther hat das früher immer gemacht. Ich vergesse das immer mit den Rafflings. Ich habe seit einem Jahr keinen Raffling mehr gepostet. Aber Rafflings sind richtig Money, Alter.
Das musst du mir mal erklären, wie das geht. Ich komme mit meinem Laptop jetzt zu dir und poste dann 1.000. Doch, das musst du mir wirklich mal erklären.
Da kannst du einlesen.
Nee, erklär's mir doch mal.
Lest doch dann selber.
Ist das schwierig?
Nee, ist nicht schwierig, bis dein Accounten fertig ist.
Okay, gut. Leute, tschüss, kann der letzte Podcast gewesen sein. Ich poste jetzt ein paar Thermomixe. Macht's gut. Wir hören uns und bis auf bald. Max, tschüss.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.